Moin, moin. Ich habe letztens einen anderen Podcast gehört, die haben das dann auch so gemacht wie wir mit dem, heute ist der 9. irgendwas, Dezember, 18 Uhr irgendwas. Und ich fand das voll lame. Also sage ich jetzt einfach nur den Bitcoin-Kurs. 92.530. Egal, welcher Tag heute ist.
Kann man daran ja zurückverfolgen.
Genau. So, könnten mehrere Tage sein, weil ja. Der dippt ja hoch und runter seit ein paar Tagen. aber ja. Ist ja auch egal.
Es gibt auch so Podcasts, die sagen so die Kalenderwoche, wo ich immer dachte, welche Menschen rechnen in Kalenderwochen? Nur Leute, die ihr Leben zu sehr im Griff haben oder gar nicht? Ich weiß nicht so richtig, was das für Menschen sind.
Ich finde, immer dann, wenn Leute in Kalenderwochen denken, dann sind die halt in allem, was sie tun, super langsam. Das habe ich immer, das ist so meine Assoziation mit so Großkonzert. Ist so, ja, wir können das Meeting ja in KW 93.000 machen. Ich sage so, yo, erstens, oder wann? Und zweitens, warum so spät? Warum nicht jetzt? Also ja, KW ist für mich immer, ihr habt zu viel Zeit im Leben.
Man muss halt dann nicht auf diese Woche committen quasi, ne?
Deswegen spricht man ja Kalenderwoche. Genau. Quasi, ja. Und meistens sagt man ja Kalenderwoche, weil man so weit in die Zukunft schaut. So. Ja. Das kannst du bei so einer Prostata-Untersuchung machen. So erstmal mit Kalenderwoche 17. Möglichst weit wegschieben.
Genau. Ja, ich habe einen Termin gemacht endlich. In KW irgendwas. Klingt bestimmt voll gut. Anschließend an das, was wir gerade kurz vorher kurz gequatscht haben, zu deinem Job, haben wir jetzt am Ende gerade quasi einen Punkt gehabt. Ich habe heute eine Schlagzeile gelesen, aber habe nicht reinklicken können, weil es vor der Schule war, dass irgendwie Google CEO XY gesagt hat, ab 2025 wird sich ihre Suche radikal ändern, sozusagen, war zumindest die reißerische Überschrift. Hast du reingeklickt? Weißt du mehr?
Mm-mm. Also ich weiß, was Google gerade macht, aber ich weiß nicht, was dieser Artikel war.
Okay.
Hast du nicht gelesen?
Ich hatte aber du merkst gefragt, halt, dass sie der Suche machen wollen, ja.
Ja, also du hast mittlerweile Suche quasi, haben alle jetzt kopiert mittlerweile. Also alle machen jetzt mittlerweile Suche. Also du sagst, was Suchmaschinen so, wo man sagt, das war Bing, DuckDuckGo und weiß ich nicht.
Nicosia.
Eine andere, die kein Mensch nutzt, weil es kacke. Weil es plötzlich auf einmal so, okay, warte mal, mit AI haben wir jetzt ganz neues Suchparadigma. Dann hast du auf einmal Perplexity, Grok gesucht mittlerweile. OpenAI hat Suche angekündigt als separates Produkt. Und,
separat sogar? Okay.
Oder halt als ja, fast ein separates Produkt, aber trotzdem Kontext. Und Google kann halt sich einfach nichts tun. Und ich glaube, deswegen sagen die jetzt, okay, lieber wir machen es selber. Also wir machen selber den Markt quasi kaputt für den Moment, als dass wir sagen, am Ende frisst uns irgendwer anders den Markt weg. So.
Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben noch eine große Ad-Offensive gefahren, weil selbst hier im App Store auf der Frontpage bei Apple war quasi hier Gemini, ist das, ne, von Google?
Ja.
Glaube ich, ne?
Ja.
War jetzt überall groß plakatiert quasi. Und ich habe es auch witzigerweise jetzt so gemerkt, so zwei, drei Freunde von mir, die waren jetzt die ganze Zeit so mit, okay, Google, und waren das, also haben sich so daran gewöhnt irgendwie. Das fand ich irgendwie witzig, dass die dann am Essenstisch sitzen und sagen, okay, Google, wie sieht's damit eigentlich aus?
Hast du denen so eine Backpfeife gegeben?
Nee, ich fand's, wollte mir das einfach mal angucken, wollte gucken, worauf wir da hinauslaufen quasi so ein bisschen. Und wie man, aber das Ernüchternde war oder das Witzige war natürlich, es funktioniert dann trotzdem nur in ein von drei Fällen, so wie man das gerne möchte. Also es ist dann doch noch irgendwie so, wie es immer ist.
Ja, wobei ich habe jetzt gelesen, oder was heißt gelesen? Immer man sagt immer, ich habe gelesen, das stimmt gar nicht. Ich habe den Podcast gehört.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Dass eins der großen Probleme gelöst wurde, und zwar war das, wie viele Nvidia-Grafikkarten kannst du quasi zu einem Cluster zusammenpacken? Und da gab es so eine magische Nummer. Irgendwie keiner hat mehr als 25.000 zusammengepackt. Das ist so eine Grenze. Und dann haben alle gesagt, wir warten jetzt auf das neue Modell, auf dieses Blackwell, was weiß ich was, also die neue Grafikkarte.
Ja.
Und jetzt hat man 100.000 zusammengesteckt. Also das Dreifache mit so einer neuen Architektur. Was heißt das? Was bedeutet das? Das heißt jetzt einfach nur, man kann jetzt einfach nur noch mal sagen, okay, wir können jetzt größere Datenmengen und größere, weiß nicht, Trainingsrunden quasi fahren. So aller hier Raum von Geist und Zeit so mäßig. So, okay, jetzt ist der quasi, jetzt, weiß nicht, eine Stunde in der Außenwelt ist jetzt irgendwie 100 Stunden in dem Ding. Und das heißt, da kommt jetzt vielleicht noch mal so ein Modell-Husch, der da noch mal, noch mal einen Ticken besser werden könnte. Und ich weiß nicht, ob du gesehen hast, OpenAI hat ein neues Produkt, also beziehungsweise ein neues Pricing. Du kannst jetzt für $200 im Monat hier die Pro-Hardcore-Version kaufen, die unendlich denken kann.
Ja, ich hab mir nicht die Claims angeguckt, ich habe nur gesehen, weil ich habe mir jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, das erste Mal seit jetzt einem Jahr oder so mal wieder das Upgrade quasi geholt. Das fand ich ganz spannend. Bei mir gab es einmal die Pro-Variante und eine Team-Variante quasi. Und bei einem Kumpel gab es irgendwie noch eine Zwischenvariante auf dem Android-Phone. Also ich war verwirrt. Anscheinend gibt es irgendwie auch andere Preismodelle, je nachdem, welche Geräte du sozusagen hast. Und seitdem habe ich mir das hier ein bisschen mal angeguckt und habe gemerkt, ich habe hier im Podcast auch manchmal ein bisschen zu viel gehatet, weil ich immer so gesagt habe, ja, das kommt ja eh alles nicht, was sie angekündigt haben. Es funktioniert okay. Also ich finde schon, dass man jetzt, wenn man so ein Jahr Pause quasi hatte, oder ich weiß nicht, ob es ein Jahr war, sagen wir 9 Monate, die Geburt, jetzt ist es quasi gebrochen, habe ich das Gefühl, man hat schon so ein bisschen Mehrwert. Es ist schon ganz cool, wenn du jetzt in einem Programm Dolly und keine Ahnung was drin hast und nicht mehr switchen musst und wenn du auch sagen kannst, zeig mir jetzt mal die Quellen an und dann kommen direkt die Quellen da und du musst nicht dann die Quellen-AI nehmen und keine Ahnung was. Und dieses, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses Voice-Feature quasi, ne, dass du da mit dem Programm quatschen kannst, ist weiterhin so ein bisschen gimmicky, also dass du da, es ist irgendwie witzig, aber es klappt auch erstaunlich gut und hat so für 10 Minuten mir schon Spaß gemacht. Ich sagte neben Chiara am Bett, haben nur gesagt so, erzähl mir, wie toll ich bin. Und dann habe ich das Chiara so ans Ohr gehalten und gesagt so, guck, so muss das laufen. Irgendwann war sie so genervt davon. Aber ich hatte so viel Spaß damit. Das war sehr witzig. Ja. Aber gut, seitdem habe ich es auch nicht mehr benutzt, ehrlicherweise. Aber so für, ne, als eben mal schnelle Suchalternative habe ich es jetzt doch 2-3 Mal benutzt, weil es ja auch mit dieser, am Mac mit der Tastenkombination schnell aufgerufen werden kann und so.
Ja.
Es hat sich ein bisschen was getan. Nervig ist immer noch, dass du den Bildschirm, dass es den Bildschirm nicht sehen kann. Also das haben sie ja damals auch mit geworben, sodass es, dass die App quasi deinen Bildschirm screenen kann und du immer sagen kannst, hey, kannst du mal kurz da oben links gucken und mir erklären, was das bedeutet? Das geht immer noch nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Ja. Aber sonst ist vieles da von dem, was ich gedacht habe, was da ist.
Ja, eine Kollegin hat mir letztens erzählt, dass sie so Hardcore-ChatGPT-Nutzerin ist, dass sie es halt ganz gut findet, dass mittlerweile ChatGPT einfach sehr viele Dinge über sie weiß. Mhm. Also das habe ich, dadurch, dass ich das nicht ausschließlich nutze oder nicht, in der Pro-Version habe ich halt dieses Memory-Feature, glaube ich, nicht. Also ChatGPT erinnert sich nicht an mich quasi, sondern ich starte quasi jedes Mal neu. Sie hat das schon für sich so halbwegs eingerichtet, auch mit so Prompt-Erweiterungen, aber halt auch mit diesem Memory-Ding. Und das heißt, das ist ganz cool, weil dann berücksichtigt ChatGPT halt auch deinen Kontext zu gewissen Grad, was schon ganz cool ist. Und die ganzen Entwickler rasten halt völlig aus jetzt mit diesem O1-Model, also mit dem ganz neuen.
Genau.
Weil das direkt quasi mit Terminal und bestimmten Entwicklerumgebungen quasi interagieren kann. Also das, was du mit dem Bildschirm meinst, das ist so nach dem Motto, hey, hier dieser Prompt auf diese Codebasis, also berücksichtige diese Codebasis und mach halt Folgendes damit. Und das scheint
gerade. Weil ich hier Bildschirm lesen kann, sondern weil er in Terminal Zugriffsrechte sozusagen hat, in irgendeiner Form so.
Genau. Okay. Ja. Dann spricht quasi im Hintergrund so einfach API-Call, hey, gib mal die Daten aus dem Code, die du gerade siehst und so weiter. Und das ist ganz spannend. Aber was ich am allerspannendsten fand, war das Pricing. Also du hast jetzt quasi so ein paar, so, es zeigt sich so eine Richtung. Zum Beispiel hast du jetzt mit, wenn du jetzt guckst, was kostet mich im Monat selbstfahrendes Auto? Quasi, selbstfahrendes Auto. Dann kannst du bei Tesla jetzt gucken, also USA-Preis $199 für FSD-Subscription.
Achso, für Subscription. Ich dachte gerade für ein Auto das. Nee, also geht es gerade
nicht. Nee, also nach dem Motto, was kostet mich der Fahrer?
Ja.
$200. Mhm. Oder jetzt in API, in OpenAI in dem Fall, so was kostet mich quasi eine AI mit einem IQ von 110 oder was auch immer? So, die bestimmte Dinge kann. Mhm. Ah, okay, $200 im Monat. Mhm. Dann kannst du halt mal so ungefähr sehen, wo, du bist Fahrer, also professioneller Fahrer, bist irgendwie von irgendwem angestellt. So, was ist dein Gehalt eigentlich im Monat? Mhm. Bestimmt mehr als $200. Ja. Aber dann merkst du halt, wie das auf einmal so.
Mit was konkurriere ich quasi, ne?
Genau, und dann ist halt gerade, ich glaube, gerade im Kontext dann von diesem ChatGPT und Co. ist halt dann auch die Frage, naja, was für Aufgaben muss der erledigen und wie gut müssen die erledigt werden? Oder ist da halt auch Raum für Fehler oder Raum für was auch immer? Und ich kann mir vorstellen, es gibt Bereiche, wo du sagst, ja, wenn das halbwegs 80% der Fälle gut gelöst werden und ich zahle 200 statt 2000 für, also ich glaube, das ist nicht lang weit weg, dass man sagt, ja, okay, warum sollten wir jetzt jemanden dafür einstellen? Und das bin ich gespannt, wie sich da die Preise weiterentwickeln. Aktuell sieht es halt eher aus, als würden die halt teurer werden, jetzt im ChatGPT-Fall, aber das ist
Weil einfach noch Features dazukommen, so ein bisschen, glaube ich.
Ja, ne? Also weil einfach immer noch die Restriktion besteht, weil man sagt, da gibt es ja immer noch, also OpenAI hat ja noch nicht 100.000 zusammengeklatscht. Mhm. Aber das ist eine Frage von einem Jahr oder zwei, wo man sagt, okay, neue Generation ist draußen, haben es abgeguckt, wir klatschen da jetzt ein riesen Rechenzentrum hin und machen das wie AWS und also Amazon und Kohl knallen dann noch irgendwie große Kraftwerke daneben und dann rennt quasi, läuft.
Ja. Was ich gemerkt habe, was so mäßig anfängerfreundlich gerade ist, wenn du die Subscription abschließt, du hast dann quasi oben so ein Dropdown-Menü mit den 4 oder 5 Versionen mittlerweile. Du hast quasi irgendwie 4.0, 4.0 irgendwas, dann hast du 0.1 Mini und 0.1 irgendwas. Und ich denke mir so, ey, gib mir einfach eine, die am besten funktioniert. Weil ich glaube, mit meiner Pro, die ich jetzt gerade quasi habe, habe ich auch nicht mal Restriktionen. Also ich glaube, ich habe keine Tokens. Weil ich könnte ja verstehen, wenn man sagt, okay, pass auf, nimm lieber mal die, weil das sind die Tokens. Aber der eine steht dann irgendwie nur so dabei, more reasonable, bei der anderen irgendwie more efficient. Und man ist so, was bedeutet das für mich als Nutzer jetzt? Keine Ahnung. So, das ist halt irgendwie, glaube ich, dann für Programmierer und so, die wissen dann irgendwann ihre Dinge so. Aber als Otto-Normal-Benutzer denkst du dir so, ja, keine Ahnung, gib mir einfach das, was am besten, also such das am besten selber aus. Ja. Also nimm meinen Prompt und sag, nutz selber, welches du nehmen willst. So.
Ja, da gibt's auch so ein, was eigentlich alle Apps machen, ist so ein Prompt-Routing, dass sie quasi hingehen und sagen, wir gucken, was der User will, dann nutzen wir erstmal das billigste Modell und sagen, das nächsteure soll man drüber gucken, auf die Ergebnisse und die bewerten. Und wenn die scheiße sind, machst du halt selber. Und dann guckt das, also machst du so, baust so eine Kaskade quasi von schnellste, günstigste zu, okay, wir müssen jetzt mal 30 Sekunden das eine Modell denken lassen, weil es doch so komplex ist. Und das sind dann die Apps, die dann so ein bisschen nutzerfreundlicher sind, wo das einfach im Hintergrund passiert, wo du einfach dann sagst, ich weiß gar nicht, was gerade läuft, aber das Ding scheint zu denken in irgendeiner Form.
Ja, positiv gesprochen könnte man sagen, die Hardcore-Nutzer können halt selber entscheiden, welche sie jetzt nutzen wollen sozusagen. Ne? Und dadurch sparen sie sich irgendwie längere Wartezeiten oder keine Ahnung was.
Ja,
ne? Ich habe natürlich auch sofort dann ausprobiert hier mit, ich habe dann erstmal schön DSGVO-konform, habe ich quasi erst gesagt, hallo, ich bin Lehrer da und da, ich bin Trainer da und da. Habe natürlich erstmal das Memory-Feature so versucht beizubringen und wollte mal gucken, wie es so funktioniert. Das war schon ganz witzig, wenn du dann irgendwie so sagst du, hey, erstell mir mal einen Trainingsplan für Volleyball oder so oder für Leichtathletik und dann so, ja, ey, du bist ja Leichtathletik-Trainer hier und so, keine Ahnung, bla bla bla. Du hast mir gesagt, in deiner Halle ist das und das zur Verfügung, also hier ist der Trainingsplan mit den Materialien. Und wenn man, also ich kann mir schon vorstellen, wie gesagt, ich sehe es noch nicht, dass es mir jetzt irgendwas erleichtert, weil ich für die Aufgaben, die ich quasi gerade genutzt habe, denke ich mir, da bin ich immer noch selber schneller sozusagen. Aber ich kann mir zumindest jetzt schon ein bisschen eher vorstellen, oder sagen wir so, wenn ich jetzt in diesen Kontexten unkreativer wäre, könnte es mir jetzt schon ein großer Nutzen sein. Dadurch, dass ich aber ja oft, also mittlerweile seit 15 Jahren in die Halle gehe und dann sehe und dann kann ich da irgendwie Training schnell planen, ist das irgendwie kein Problem. Wenn ich also wüsste, ich müsste jeden Tag irgendwie so mit einem Trainingsplan das Training ausarbeiten, dann wäre es, glaube ich, schon ein Mehrwert, weil du sparst ja einfach viele Parameter einfach. Du kannst das einmal irgendwie reinklicken und dann kannst du dich da immer wieder drauf verlassen, jede Woche neu, hey, Trainingsplan, diesmal aber damit.
Ja.
Ist schon okay. Ist schon okay. Ich habe gemerkt, bei Dolly gibt es manchmal noch so ein bisschen Schwierigkeiten, weil, also ich bin da nur jetzt drauf gekommen, weil ein Kumpel, also einer von den Bio-Buddies, der will, ich glaube, ein Kumpel zum, ich weiß nicht, ob es Geburtstag oder Junggesellen, whatever ist, also hier Hochzeit, so eine kleine, so ein Comic quasi schenken, weil der irgendwie immer Präsentation gehalten hat mit Bildern und er wollte jetzt auch Bilder erstellen aus seinem Leben, so, ne, mit zu großen Füßen geboren und dann später irgendwie keine Ahnung was. Und dann gab es irgendwie einen Trainer, der hieß irgendwie Käse irgendwas. Deswegen wollte er so ein Käsemonster als Trainer und so Sachen. Also eigentlich total süß und cool.
Ja, ja.
Nun hat man ja noch gemerkt, ja, du kannst zwar alles gut reinprompten, du kannst auch, also zum Beispiel, das ist der Korfballspieler. So, und dann habe ich, die AI wusste nicht, was Korfball ist. Wo ich mir denke, Bro, du kannst das Internet nutzen, gib Korfball in der Suche ein, dann weißt du, was Korfball ist, die Bilder zeigen es doch. Aber irgendwie hat er immer wieder Basketball reingemischt. Und dann, auch wenn du promptest, so, den Korb ohne das Netz, bla bla, also nicht genau sagst, was ich wegmachen soll, hat trotzdem noch nicht so richtig funktioniert. Ja. Und dann habe ich auch ein Bild genommen und eingefügt und habe gesagt, hier, so, mach es so. Hat auch nicht so richtig funktioniert. Also man merkt dann doch noch, weil, also, dass die Infrastruktur quasi steht für, dass es gut funktioniert mit Bilder einfügen und so weiter und so fort. Aber die Ergebnisse dann doch eben noch, also man kann damit Spaß haben so und nach einer Stunde Arbeit hast du da auch Bilder, die einigermaßen cool sind, aber es ist noch nicht an dem Punkt, dass du sagst, ey, geil, wozu habe ich noch Canva? Ich brauche gar keine Drag-and-Drop-Bilder mehr, sondern ich kann einfach sagen, hey, gib mir die drei Bilder, fertig. So.
Ja, und was halt was halt, glaube ich, ein riesen Gamechanger sein wird, wird halt einfach so eine gewisse Konsistenz in der Bildgenerierung. Insbesondere halt, wenn du das für ein Unternehmen machst. Mhm. Aber jetzt auch bei Annika wäre es jetzt zum Beispiel super cool, die halt oft so, macht sie halt so Sachen mit so, wie sag ich, halt diesen, die sagen mal Cliparts dazu, das sind diese kleinen comic-mäßigen Illustrationen. Ne? Ja, also jetzt nicht diese, nicht diese, ein, so einfach, sondern eher so professionell gezeichnet, so weiß ich nicht, so, so bestimmte Männchen, die irgendwie so, sagen wir, mhm, du willst eine Reihe Sport machen, hast du so kleine Männchen, die haben dann immer so einen Ball in der Hand oder Schläger oder was auch immer. Mhm. Die haben halt so einen bestimmten Stil, wie die halt aussehen. Also die einen sehen halt, ne, so, so blaue Männchen, einige so gelbe Männchen, was weiß ich. Aber es halt so, das hat halt so einen gewissen Stil.
Ja, du willst so wiederkehrende halt Ritualbilder auch so haben, so die Pause, die leise Zeit ist immer die gleiche Person mit dem Finger vor dem Mund oder sonst irgendwas.
Genau, und du willst aber auch, dass da die, dieser Stil, wie diese mhm Personen dann dargestellt, wenn halt der sehr konsistent ist, wird sich auf der einen Seite halt so eher so ein bisschen Comic-mäßig, dann hast du bei dem anderen halt irgendwie so, weiß ich nicht, so super cute mit so ganz viel Farben, so wird es halt so eine gewisse Linie drin haben.
Ja.
Und das kriegst, egal welches Tool du nimmst, ich glaube, das kannst du vielleicht mit Midjourney so ein bisschen noch hinkriegen, wenn du halt mhm so diese Hardcore-Prompts dann machst. Aber ansonsten hast du halt immer so einfach so durcheinander. Und gerade bei, ja, bei DALL-E und so ist es halt super, der schreit einfach nach, dass es AI generiert,
ja,
dass sie einen ganz hässlich, komischen, ja, Stil hat. Ja, ja,
ja.
Und ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, dass das, also das wird nochmal ein Riesending, wenn du sagen kannst, ist, ich kann sagen, ich habe hier eine bestimmte Stilrichtung und die soll halt immer so bleiben und ich will immer mhm wieder Sachen generieren in diesem Stil. Dann wird es ja halt super stark. Das ist ein bisschen wie Canva, wenn du sagst, du hast ein Template.
Genau.
Und das Template ist halt immer konstant, es hat immer unsere Farben, es hat immer unsere Schriftart und damit mache ich halt jedes Mal die Bilder. So.
Ja.
Und das ändert dann auf einmal, glaube ich, alles plötzlich. Weil ja, dann wird es super spannend für viele Leute, die sagen, ich habe voll die geilen Ideen, aber ich habe also ich weiß nicht, wie ich jemanden mit Käsefüßen malen soll oder halt mit mhm Käsekopf und da Riesenfüßen. Ja. Und ich will, dass dieses Comic aber konstant ist, also konsistent ist. Das will ich, dass das eine Bild so aussieht, das andere so. Und
ja. Ja, und auch wenn du, also genau, und dazu, das ist ja eigentlich, geht damit einher, dieses Bilder einfügen, dass ja die Bilder, die du dem gibst, quasi auch einfach besser erkennt, sozusagen. Weil im Prinzip stelle ich mir das zumindest relativ einfach vor, wenn ich jetzt ein Foto von mir mache, das da reingebe, dass der es einigermaßen hinkriegt zu erkennen, das ist halt irgendwie ein Typ mit einem Bart, der ungefähr so aussieht und so weiter und so fort und das Bild erstellt. Aber selbst das hat nicht so richtig gut funktioniert, dass er das ähnlich hinkriegt. Also da merkt man zumindest, dass diese DALL-E-Version oder wie auch immer einfach noch nicht da ist. Und wie du sagst, bei Midjourney so sieht man natürlich total krasse Bilder, aber es ist dann wahrscheinlich eher so ein bisschen wie so Künstler. Wenn du dann halt so viel Arbeit reinsteckst, kommen halt auch eben geile Bilder dabei raus sozusagen. Ja, ne?
Ja. Also ich glaube halt für 98% der Nutzer, keiner von denen wird an den Punkt kommen, dass man sagt, es lohnt sich für mich jetzt ein Wochenende oder eine Woche reinzustecken an Arbeit, um mich halt zu einem Prompt-Spezialist zu entwickeln, weil ich das einmal im Jahr irgendwie für eine Hochzeit brauche. So. Und ich glaube dann, aber der Punkt ist aber auch, glaube ich, relativ bald erreicht. So, gibt es noch ein Jahr oder so, dass man sagt, okay, jetzt kennt ChatGPT deine gesamte Historie, du kannst dem sagen, in diesem Stil bitte alles machen und es bleibt halt auf eine Art und Weise halt alles irgendwie passend zu dem, was du brauchst.
Ja, man läuft so ein bisschen aufeinander zu quasi, ne? Also wir werden sozusagen besser im Prompten, je mehr wir das machen im Zweifel und die Prompts werden auch immer unwichtiger. Also das Detailgrad der Prompts wird quasi immer unwichtiger, weil je mehr Daten, je mehr gefüttert wurde, je mehr genutzt wird, desto besser wird es auch einfach und kann das dann eben erkennen quasi, ne?
Ja. Eine Sache, die ich noch nicht für mich gelöst habe beim Kopf, die mich irgendwie regelmäßig mal wieder begleitet ist, ich denke halt immer dann, oh, das ist doch voll geil. Also jeder kann plötzlich Dinge machen, halt viel besser als vorher. Ne? Sagen wir mal, du willst einen Podcast machen, brauchst ein Coverbild, so boom, prompt, fertig. Ja. Ne? Sagen wir, du machst einen Podcast und sagst, schreib mal eine kurze Folgenbeschreibung, zack, zack, kurz gehört, zusammengeschrieben, fertig. Du kannst voll viele Sachen halt einfach schneller machen. Du kannst auch sagen, hey, du willst eine App erstellen, gar kein Problem. So, du willst eine Website bauen, gar kein Problem. Alles wird irgendwie einfacher, aber in manchen Bereichen, insbesondere wenn es um so Informationen geht oder so, also um Webseiten zum Beispiel und Apps, diesen ganzen Bereich denke ich mir halt oft auch, ja, aber brauchst du diese ganzen Sachen dann noch? Also heute zum Beispiel sagt
man, brauchst du eine Website, wenn das so einfach geht quasi?
Ja, also zum Beispiel oft, also jetzt ist Google funktioniert ja so, du hast Webseiten, du hast eine Suchmaschine und die führt dich zu den richtigen Webseiten, um dann irgendwas zu lesen, um dann zu sagen, ja, ich kaufe dieses Produkt oder ich buche diesen Friseurtermin oder was auch immer du auf dieser Website suchst. Wenn du aber dann in AI-Land denkst, du sagst dem Ding, ey, ich habe irgendwie folgendes Problem, ich will das gelöst bekommen, dann kann das Ding ja auch viele Probleme einfach direkt für dich lösen, ohne dass du eine irgendeine bestimmte App dafür brauchst. Mhm. Und sagst, ey, erinnere mich morgen an was Bestimmtes. Oder guck mal in meinem Kalender nach und weiß ich nicht, ey.
Also habe ich überhaupt noch einen Kalender sozusagen in die Richtung oder was?
Zum Beispiel, ne, habe ich noch den klassischen Kalender oder sage ich dem Ding einfach nur Sachen, werfe ich dem Ding nur einfach Sachen zu und es strukturiert die Daten halt im Hintergrund, wenn überhaupt, sagt, ich merke mir einfach alles, was du mir zugerufen hast und kann dir dann einfach, oder ich habe Zugriff auf bestimmte Infrastruktur, auf dein Online-Bank, auf dein Banking zum Beispiel, auf dein, oder auf deine Kreditkarte und kann im Hintergrund für dich einfach Sachen regeln. Du sagst, hey, ich brauche ein Bahnticket, ich steige jetzt gleich in den Bus. Ah, okay, ich habe dir jetzt gebucht. Mhm. Und wenn der wenn ein Kontrolleur kommt, sagst du, hey, ich muss das Bahnticket vorzeigen. Ah ja, hier, ich zeig's dir kurz. Mhm. Also, wozu brauche ich eine Bahn-App, wenn nicht das Ding das für mich auch machen kann? Und dann frage ich mich halt oft so, wie wird einfach dann eine UI noch aussehen? Also, haben wir überhaupt noch viele Apps? Ist es überhaupt noch ein Vorteil zu sagen, ich kann jetzt Apps selber gestalten oder ist es komplett uninteressant? Das Einzige, was du brauchst, ist die Infrastruktur, die im Hintergrund Sachen halt macht, wie Bahnticket erstellen, eine Überweisung tätigen, weiß nicht, eine Aktie kaufen im Hintergrund, aber dafür brauche ich ja keine Banking-App, ich brauche nur die Banking-Infrastruktur, auf der ich dann angemeldet bin und ich brauche Zugriff darauf, dass halt eben ChatGPT oder irgendeine andere AI das für mich halt managen kann. Und ich kann halt auch sagen, zeig mir den aktuellen Kontostand und das Ding sagt dir, oh, hier 10 Euro. Mhm. Und dafür brauche ich ja keine Banking-App, die da, ne, sondern ich kann einfach immer das Ding prompten, um auf. Und deswegen, das weiß ich noch nicht, inwiefern das halt überhaupt, also in welche Richtung sich das entwickelt. Haben wir das ultimative UI, AI-Interface, wo wir nur noch mit der AI sprechen und die orchestriert alles? Oder haben wir weiterhin unsere einzelnen Apps und Webseiten? Oder ist das komplett obsolet irgendwann?
Ja, ich habe das Gefühl, das liegt so total auch an, also an welchem Zeitpunkt wir jetzt quasi einsteigen, also wie die Qualität einfach sozusagen ist. Ne? Ist ja klar, weil, weiß nicht, war das vor 2 Jahren, das Rabbit-Ding? Das kleine orange Gameboy-Ding.
Ach so, ja, das quasi, war ja Scam. Ne?
Ja, ja, genau, aber wo ja im Prinzip, das war ja eine Idee von, das war ja, ja okay, wir brauchen eigentlich keinen großen Bildschirm mehr, weil das brauchen wir alles sozusagen nicht mehr in der Form. Und wenn ich mir vorstelle, ja, ich glaube, mir fehlt einfach das Verständnis für die Skalierung, weil, wenn ich jetzt mal immer, also einmal im Jahr oder so gefühlt, gebe ich einmal bei ChatGPT ein, so, plan mir mal eine Unterrichtsstunde zu dem und dem Thema. Und dann gucke ich immer, wie nah kommt es an was ran, womit ich wirklich arbeiten könnte.
Ja,
und
ja.
Wir sind da immer noch, also wir sind immer noch bei einem Stand eines sehr guten Brainstormings, so, also eines sehr guten Ideengebers, aber du kannst es trotzdem noch niemals irgendwie so einsetzen. Da fehlt einfach noch viel zu viel für sozusagen, um es so also für meinen Anspruch sozusagen, um es dann so umzusetzen.
Ja,
das heißt, ich hätte total den Zwang, das immer wieder sehen zu können und immer wieder quasi, also ne, nehmen wir jetzt Kalender, so ich frage mich, wie schnell ich mich dann auf einmal umgewöhnen könnte, weil ich kann davon mitgehen und sagen, okay, wir brauchen natürlich die ganzen UIs eigentlich nicht mehr. Aber ich frage mich, wie schnell ich das verlerne oder diese Kontrolle selber nicht mehr brauche. Dafür muss ich sehr überzeugt werden von der lieben KI, glaube ich.
Ja, was halt auch spannend sein kann, ist, dass, wenn du mal so eine andere Ebene denkst, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, diese ganzen UIs sind ja quasi in Form von Apps, weil die auch quasi von unterschiedlichen Anbietern jetzt gerade hergestellt werden.
Ja.
Also deine To-Do-List-App ist vielleicht von einem Anbieter, deine Kalender-App ist von einem anderen Anbieter und so weiter. Deine Banking-App nochmal von einem anderen. Und man sagt ja so ein bisschen, ein bisschen mit böser Zunge, die meisten Apps sind eigentlich nur eine Datenbank mit einer schönen UI, aber es ist nichts anderes als eine Excel-Datenbank mit einem Login dahinter. Das ist falsch. So, und die Frage ist halt, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, hey, sagen wir mal, dein iOS ist eine AI in dem Sinne. Also, und du sagst ja, hey, ich finde es voll geil, wenn ich immer so weiterhin diese Icons haben kann. Du sagst ja, okay, du kannst Icons haben. Und generiert dir quasi dieses UI. Und du sagst, hey, wenn ich, so nach dem Motto, wenn ich die kleine App klicke, dann ist das wie so eine Art Prompt, der schon ausgeführt wird, wo einfach ein Code geschrieben wird, der einfach schon rennt für dich. Und da kannst du aber sagen, irgendwie finde ich, also ich finde dieses Kalenderding super hässlich, kannst du es bitte rot machen, so, und ja klar, ich habe es für dich alles eingefärbt. Aber was ich damit sagen will, ist, diese ganzen UIs, die werden halt mit der Nutzung auch angepasst und modifiziert und da wird auch Code geschrieben, der dann läuft. Also du willst halt nicht jedes Mal das ganze Ding neu prompten und dann halt nochmal den neu generieren, sondern du sagst halt, aber du kannst halt, also ich sage, das Interface wird quasi für dich individuell maßgeschneidert in der Hinsicht, weil es am Ende dann doch irgendwie ein paar Datensätze irgendeiner Datenbank sind, die du quasi dann aber visualisieren kannst, wie du gerade lustig bist. Und dann kannst du halt, und dann kannst du halt unendlich spinnen. Kannst du halt zum Beispiel sagen, wenn du ChatGPT sagst, hey, ich, also als Beispiel jetzt sagst, hey, ich brauche neue Brille, such mir mal einen Optiker raus und dann kaufst du eine Brille und dann die Rechnung mit oder die Brillenwerte, die werden per E-Mail an dich geschickt. Dann kann das Ding das mitlesen und sagt, ey, boah, deine Augen sind echt scheiße geworden. Hey, was hältst du davon, wenn wir alles auf dem Handy ein bisschen größer machen? So. Ja, gute Idee. Ist so groß genug? Ja, ich find's gut. So. Und also hoffe ich hinaus, weil ich glaube, das Thema Interface Design ist halt, kannst du halt gut weggeben.
Mhm.
Also an, weil du dann selber sagen kannst, ja, finde ich gut, oh, ich finde das umständlich, dass ich hier klicken muss. Also das, was man als Nutzerfeedback ja oft kriegt, als Unternehmen und sagt, ja, wir müssen die App so ein bisschen verbessern, weil die Nutzer finden das und das Feature nicht, kann halt auf Nutzer-Individualebene stattfinden. So. Mhm. Und dann bist du am Ende nur der, hey, ich kann bestimmte Daten generieren oder ich kann bestimmte Prozesse orchestrieren, die sonst niemand orchestrieren kann. Zum Beispiel Bahnticket kann halt nur die Bahn ausgeben. Oder eine Banktransaktion kann halt nur eine Bank machen. So, das kann dann die AI nicht alleine machen. Und das ist das, was Unternehmen quasi als Service anbieten in der digitalen Welt. Das, hey, wir haben halt bestimmte Services, die du halt nicht jeder anbieten darf oder kann. Und die bereiten wir als Schnittstelle quasi vor. Und dann kann und das AI zugreifen. Und das ist, und wir agieren quasi mehr im Hintergrund.
Ja. Jetzt habe ich den Punkt vergessen, glaube ich. Naja, jedenfalls, also ich glaube, die Frage ist halt, wie weit wir quasi von so einer mächtigen KI quasi entfernt sind, weil dieses, ich design mal dein UI gerade schnell, weil eine Tabelle jetzt zu entwerfen, das geht ja, ne? Also ich kann ja sagen, bitte füg mir diese Werte jetzt in eine Tabelle zusammen sozusagen, das ist ja kein Problem. Die Frage ist, wie groß ist der Sprung quasi von, ich baue dir jetzt diese Daten zur Tabelle hin zu, ich entwerfe dir jetzt halt einen Button und der ist halt grün.
Ja.
Weil,
ja.
Also in meiner Welt ist es nicht so groß, ehrlicherweise. Nee,
das kannst du jetzt schon machen. Du kannst ja jetzt schon in diesen AIs, die in der ganzen Entwicklerumgebung laufen, kannst du dir ganz klar sagen, hey, ich kann Button mit bisschen Schatten, bisschen glänzend und das Ding generiert jetzt Ding also sofort ohne Probleme.
Ja. Das heißt, was quasi noch fehlt, ist, dass die App, die KI-App sozusagen das Interface dafür bietet, in irgendeiner Form, das irgendwie live sozusagen bei sich irgendwie einzubauen. Also ist wahrscheinlich gerade
nicht das Bestreben. Wenn du Claude zum Beispiel nutzt, also das ChatGPT Konkurrent, die haben auch mittlerweile so ein, das App-Design ist so, wenn du dem Ding sagst, hey, schreib mir Code zum Beispiel oder generiere mir ein Bild, dann hast du links dein Prompt, auf der rechten Seite hast du dann quasi den Code, der dafür geschrieben wird und dann wird der Code in der Regel halt dann auch ausgeführt. Das heißt, du sagen wir, du schreibst hier Button in HTML und bist in CSS und dann sagt er, ah, hier sind zwei Tabs, einmal der Code und einmal, wie es dann gerendert im Browser aussehen wird. Da kannst du auch klicken und gucken, ob es das ist, was du willst. Dann kannst du den Prompt halt nochmal anpassen. Aber
genau, und kannst halt live dann auch den Code anpassen sozusagen auch. Ne? Wenn du jetzt halt fit genug bist, dann kannst du auch für Entwickler halt mega geil. Ja.
Ja. Und daher, also die Einzelteile kommen so langsam zusammen. Es ist eher so die Frage, so okay, wie lange dauert es eigentlich noch, bis die Steuerung weiter
getrieben. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ja. Ich wollte sagen, ich glaube, dass wir halt gerade noch alle so super visuelle Typen sind, weil wir ja immer darauf jetzt getrimmt wurden, sozusagen, so Windows und du hast deine Apps und deine Menüs. Aber wo man das ja schon ein bisschen merkt, dass wir dann schon ein bisschen die ältere Generation sozusagen in dieser digitalen Nutzung sind, ist, wenn ich mir damals angucke, wie vor, wann kam Snapchat raus? 10 Jahre ungefähr gerade?
Ja, länger wahrscheinlich. Ja, ungefähr. Ja.
So grob oder so.
Ja, ein bisschen passt. Ja.
Dass ich die ersten 4 Jahre oder also bis heute diese App noch nie so richtig, also nie richtig wirklich genutzt hat als Hardcore-User und deswegen mich nie so richtig daran gewöhnt habe, dass es klar ist, dass du nur noch in Richtung swipes. Also ich finde es bei Instagram immer noch manchmal, also klar, in manchen Punkten ist es auch total praktisch und so, aber da merkst du ja, dass ich wahrscheinlich vorher immer gesagt hätte, hey, du brauchst doch einfach dein Dropdown-Menü und dann wählst du einfach aus, wo du hin willst, doch viel schneller oben links klicken und dann einfach das anklicken. Und dann merkst du das jetzt aber, dass neue Generationen, die jetzt vielleicht 15, 14, 16 sind, wenn du denen halt in der Schule sagst, geh mal in das Menü, dann sagen die, hä, was für Menü? Also, warum Menü?
Ja.
Wozu brauche ich diese Ebene dahinter noch? Und das ist ja genau die Frage, die du quasi, finde ich, gerade so für mich dann eben aufgemacht hast. Wozu brauche ich denn überhaupt dann noch XY sehen? Brauche ich die Pizza-Bestell-App? Warum soll ich mich damit aufhalten? Weil ich will doch eigentlich nur, dass das ausgeführt wird, was ich will. Und wenn das gut genug ist und intuitiv, ja, dann brauche ich das ja nicht mehr.
Ja, beziehungsweise, ne, also jetzt, das ist vielleicht ein gutes Beispiel mit der Pizzabestellungs-App. Jetzt,
das war bei Rabbit damals, glaube ich, das Ding, ne? Ich
glaub, ja, genau. Was glaube ich, alle irgendwie so in ihrem Kopf irgendwie direkt in so zwei Bereiche teilen, sind ja entweder das ist die Lieferando-App, so, da siehst du halt die Anbieter und so, oder du hast halt einfach nur Chat-Interface, wie bei Rabbit, so ein bisschen so, bestell mir eine Salami-Pizza.
Ja.
Aber ich glaube, die Zukunft liegt so in der Mitte und was ich meine ist, die AI könnte hingehen und sagen, ich gucke mir mal Lieferando an und nehme mir bestimmte Bilder und Informationen dort raus und render eine eigene UI. Also render mir quasi ein eigenes Interface, was halt speziell für das ist, was ich halt jetzt suche, irgendwie optimiert ist. Ja. Wo es vielleicht sagt, hey, ich habe die ganzen...
Cheesy Crust.
Ich hab Cheesy Crust only. Und ich habe mir so drei Anbieter rausgesucht und hier so eine Kurzversion von jedem Anbieter. Sagst, hey, welcher sagt dir am ehesten zu? Das ist schon, und das heißt, ich brauche diese ganzen Filterelemente nicht. Ich muss nicht sagen, chinesisch oder indisch oder Pizza, sondern es weiß ganz, ich habe vorhin schon gesagt, hey, guck mir nur mal einen Anbieter raus, der halbwegs irgendwie gut bewertet ist und Pizza macht. Und dann nimmt es halt einfach Sachen von der anderen Website und stellt die neue Konstellation zusammen, dass ich quasi eine Lieferando-Version vor mir habe, nur für diese eine Bestellprozess designt ist. Ich dann sage, das finde ich gut. Was kostet das? Ah, okay, geil. Ja, mach mal drei davon und bestell.
Meine Adresse dann, kennst du ja und so.
Genau. Der Rest ist der Rest ist dann erledigt. So, dann sagt das Ding mir nur, hey, sie haben gerade gesagt, es dauert ungefähr 40 Minuten. Wenn ich dann sehe, dass der Fahrer sich bewegt, dann sage ich dir Bescheid.
Ja.
So. Und das kann er für mich gucken. Das kann ja eine Lieferando-App weiterhin für mich gucken, nach den Informationen, aber mir halt nur das rausgeben, was für mich interessant ist. Sowohl visuell als auch per Audio, als auch per meinetwegen dann auch irgendwie Text, je nachdem. Ja. Und ich glaube, das ist das. Und wenn du das weiter denkst, dann viele Dinge, die wir heute so kennen, ne? Also zum Beispiel den Finder bei Mac, also oder halt bei Windows halt diese ganze Ordnerstruktur, halt die Ordnerstruktur, ne? Ist halt auch so, ja, manchmal, es ist klar, es hilft mir zu navigieren, wo ich hin will, aber ich kann auch sagen, hey, ich suche nach einer Datei und ich weiß, ich habe drei irgendwie Excel-Dateien irgendwo rumflattern. Kannst du mal eben gucken? So. Und dann sage ich, hier, hier wird jetzt die Vorschau schon dargestellt, weil ich weiß ja nicht genau welche. Also kannst du mir in dem einen Fall ja wirklich mit Vorschau das anzeigen, vielleicht auch ein bisschen größer. Aber ich muss dann nicht mehr unbedingt Finder suchen, das nach Datum sortieren, sondern ich und weiß, ich suche eine Datei, die bestimmt Inhalt hat. Ne? Welche könnte das sein?
Ja. Ja, und auch da ist ja genau wie mit dem Ecken-Swipen, das fällt mir gerade so ein bisschen wie Schuppen vor den Augen. Ich finde es eigentlich ein ganz cooles Beispiel, weil ich das bei mir selber so erkenne, wie ich mich da weiterentwickelt, ist das falsche Wort, aber keine Ahnung, vielleicht weiterentwickelt habe. Dass ich zum Beispiel früher auch nie die Suchen benutzt habe. Also entweder am Tablet nicht und auch am MacBook nicht und so. Wahrscheinlich, weil die Suchen auch einfach noch nicht gut waren sozusagen und man doch immer schneller war, mit der Maus schnell irgendwo zu navigieren. Aber wenn jetzt irgendwie Kollegen mich oder Kolleginnen im Lehrerzimmer mich irgendwie fragen nach, ah, Max, kannst du mir mal sagen, wo die App ist? Dann sag ich immer, hä, bist du doof? Zieh einfach runter und gibst eine Suche ein. Also, sag ich es natürlich, ne? Ja, ja. Aber dann sag ich immer, mach dir doch nicht den Umstand, klick diese komischen kleinen Ordner durch und such nach der App, sondern gib einfach den Anfangsbuchstaben der App an, die du suchst und du hast das sofort. Ja, so, es geht einfach so viel schneller, weil wir dieses Ich-Suche in den Ordnerstrukturen einfach ausgelagert haben in, es funktioniert so gut, dass du die Suche für mich übernimmst.
Ja.
Und da entwickelt sich die Suche ja auch in der Form weiter, dass es ja dann zum Beispiel früher immer Pain war, dass du die Dateien dann richtig benennen musst, so, sonst findet ihr die halt niemals. Und das ist ja zum Teil immer noch ein bisschen so.
Ja.
Aber es geht ja mittlerweile mehr in die Richtung, ich kann auch in das Dokument reinschauen. Ich gucke einfach nach Überschriften im Dokument und so. Das merkt man da bei E-Mails ganz stark, dass früher nur, also wenn du beim Absender nur irgendwie eine Leertaste gemacht hast, konnte der nichts mehr finden. Und jetzt ist es so, ich erkenne in diesen E-Mails, erkenne ich, dass da das Wort geschrieben wurde, was auch nervig sein kann, weil man manchmal dann sehr viel angezeigt wird, nur wenn man irgendwie eingibt, keine Ahnung, wenn jemand, sagen wir, jemand heißt Guido und du gibst dann irgendwie nur GU ein und dann kommen irgendwie ganz viele Sachen, wo GU drin ist in irgendwelchen Worten, das brauchst du überhaupt nicht. Das heißt, da muss es in der Form noch besser werden. Aber ich glaube, mit einer besser werdenden Suche und besser werden intuitiven Ecken und Swipen und so weiter. Es muss einfach ein gut genuges Produkt sein. Ich drehe wie so ein Salesman. So, es muss einfach ein gut genuges Produkt sein und dann wird es die Leute auch kriegen. So, weil dann gewinnt das. Weil nur weil wir jetzt quasi diese Ordnerstrukturen kennen und ich bin jemand, der echt ja immer noch mit Windows und Mac arbeitet und ich mich da einfach freue, auch noch so Einstellungen zu sehen, merke ich ja trotzdem auch, wie ich immer fauler im Umgang damit werde. Also, wo man sich früher noch vielleicht mal auf dem Windows-Rechner Tune-Up installiert hat, um irgendwie die Registry zu cleanen und keine Ahnung was, denkt man jetzt irgendwann so, also vielleicht, wenn man auch mal weniger Zeit hat, denkt man so, ja, juckt, so. Ich mache halt einmal in zwei Jahren einen PC vielleicht neu, dann speichere ich mir irgendwie den Registry clean von irgendwas. Und auch so Updates installieren. Wie viele Leute machen ihre fucking Windows-Updates nicht und haben deswegen wahrscheinlich wirklich relativ große Sicherheitslücken eigentlich drin, wenn es da irgendeine KI gäbe, die einfach sagt, so, ich mach jetzt deine Updates, Mann. Wenn du mehr als 10 Updates hast, mache ich die einfach für dich, weil du es nicht hinkriegst, du Idiot. So, das wäre auch ein Gewinn für viele Leute, glaube ich, weil sie wollen ja nicht grundsätzlich keine Updates, sondern sie wollen nur nicht sich dahin klicken, wollen nicht warten, wollen nicht auf den Neustart machen und so weiter und so fort. Und man merkt ja, wie wir schon in dieser Bewegung quasi drin sind. Ob jetzt dann direkt jetzt relativ schnell eine coole KI kommt, die das übernimmt, oder ob diese einzelnen Features erstmal noch eine Zeit lang cooler werden, weiß ich nicht. So, kann ich irgendwie schwer sagen. Dadurch, dass jetzt auch irgendwie Apple mit KI und so nachziehen wollen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich jetzt irgendwie mehr darauf fokussieren, dass der Fokus sich einfach verschoben hat, dass sie jetzt einfach mehr KI optimieren wollen. Ich glaube, es hängt aber davon ab, wie erfolgreich das ist, ne? Ob die Leute das wirklich nutzen. Die ersten Testberichte von hier Apple KI sind ja ziemlich ernüchternd, um es so zu sagen, genau.
Ja, und das ist halt für dich wiederum spannend, weil ich glaube tatsächlich jetzt einfach, dass nochmal so, dass das wieder so ein Beispiel dafür ist, wie große Unternehmen, wo man gesagt hat, ja, niemand wird Apple jemals vom Tod stoßen, niemand wird Google jemals irgendwie gefährlich, die jetzt einfach mindestens mal nervös sind. Also wo die gemerkt haben, so, oh shit. Vielleicht ja, das ist
du das total.
Total und teilweise auch komisch reagiert. Auf der anderen Seite ist es halt immer noch so, dass man halt merkt, okay, so viele der großen Player haben halt einfach so bestimmte Vorteile, die du eben nicht als kleines Startup dann auch wieder mal eben einholen kannst, ne? Wo du jetzt sagst, okay, Perplexity ist vielleicht ganz cool, die haben viele Sachen gut gelöst, aber wenn Google jetzt sagt, so, ey, wir haben halt die ganzen Daten, wir haben die Webseiten komplett ausgelesen, das musst du halt erstmal nachmachen, um bestimmte Features auch bauen zu können. Und
wahrscheinlich wäre es auch ein leichtes für Google und Co., Perplexity einfach zu kaufen, oder? Weil Perplexity ist jetzt ja nicht größer als Snapchat damals und so, als die gekauft wurden, von wem auch immer nochmal. Von wem nochmal?
Microsoft? Nee. Snapchat hat niemand gekauft, aber
warte mal.
Facebook hat Instagram gekauft, WhatsApp und viele andere.
Stimmt.
Ja.
Hat Snapchat irgendwie gekauft?
Ich habe das Gefühl. Nee, Snapchat ist eigenständig. Du kannst Snapchat-Aktien kaufen.
Auch dann haben wir bestimmt immer nur spekuliert, dass irgendwer bald Snapchat kauft, damit sie diese Features haben. Okay, aber, oder? So diese ganzen kleinen KI-Startups, also diese coolen KI-Startups, die werden jetzt ja nicht super hohen Wert haben, oder? Weil es einfach so viele auch gibt. Das heißt, im Zweifel kaufst du das ein, oder?
Ja, aber nein, weil zum einen hast du ultra kranke Bewertung. Also du hast halt...
Okay, also doch so teuer dafür, was sie sind. Okay.
Genau. Und was der andere Punkt ist, es wird einfach nicht durchgewunken. Also du hast in den letzten Jahren so eine komplette, eigentlich kompletten Stillstand bei Akquise. Also sobald das Unternehmen halbwegs irgendwie sichtbar ist, blockiert Regulatorik Akquise komplett.
Okay.
Also du kannst vielleicht relativ früh so ein paar talentierte Leute noch abgreifen, aber sobald irgendwie ein Produkt sichtbar ist und du sagst, du willst das Produkt überwerben, wird komplett blockiert.
Ohne jetzt in die große Politikrunde mal abzurutschen. Wäre das ein Beispiel für Regulatorik, die eigentlich ganz cool für den Markt ist sozusagen? Wo man sagt, das ist eigentlich eine ganz gute Regulatorik, weil die den Wettbewerb irgendwie stärkt und verhindert, dass immer alle Konkurrenz sofort von Anfang an aufgesaugt wird?
Die eine Seite sagt genau das. Die sagt halt, es ist voll gut, dass es die gibt, weil sonst werden die Großen einfach wie so ein Staubsauger und saugen alles klein auf, dass die Konkurrenz entstehen kann. Auf der anderen Seite wird halt gesagt, das ist komplett innovationshemmend, weil du quasi als kleines Unternehmen auch gar keine, wie soll ich sagen, du kriegst auch gar nicht so die Chance, quasi so richtig groß zu werden, weil um groß zu werden, brauchst du halt Funding und um Funding zu bekommen, brauchst du halt einen Exit-Plan. Und wenn es aber quasi als Ausstiegschance, also quasi keinerlei Zusammenführung von Unternehmen als Option überhaupt gibt, dann bleibt ja nur der Börsengang und oft sagen halt Investoren dann eher so, wäre schon gut, wenn du nach 5 Jahren dich vielleicht an Microsoft verkaufst. So. Und das ist wiederum hemmt. Und dann ist halt die Frage, so, was ist gerade wichtiger? Glauben wir, dass Google und Co. halt immer größer werden oder glauben wir, dass halt kleine eher durch Zusammenschluss oder Aufkauf von anderen, also dadurch die Konkurrenz gestärkt wird und so weiter. Und da sind die Leute sich auch nicht einig. Da kannst du halt 1000 Leute fragen, kriegst halt 1000 unterschiedliche Antworten.
Ja, okay, interesting. Ja, okay, kann ich mir aber vorstellen. Ja, okay. Ja, ich bin auf jeden Fall, also wie gesagt, was mir halt total schwerfällt, ist der Zeithorizont zu prognostizieren, da irgendwie so ein bisschen, ne, weil irgendwie, ne, dem Thema VR und so ist ja auch, ja, also ja. AR, VR, ne, wie coole Tech-Demos gab es vor 15 Jahren, wie sieht's jetzt aus, irgendwie ähnlich, ehrlicherweise, ne, KI hat jetzt, also für den Consumer jetzt nicht auf der Stelle getreten, so seitdem es raus ist, sozusagen auf keinen Fall, aber dafür, dass die Leute vor 3 Jahren oder so prophezeit haben, übermorgen ja. ist die Welt ganz anders. Ist sie, zugegebenerweise ist sie schon anders, weil Leute anders denken, weil sie diese KI im Kopf haben und immer mit KI planen müssen. Ja. Aber noch nicht, finde ich, weil die KI sie dazu zwingt, sich mit ihr zu beschäftigen, sondern eher, weil man ein Bild von KI hat, das potenziell kommen kann. Und das macht die Leute nervös sozusagen. Und ich bin mal gespannt, wann wir an diesem Punkt sind, wo sie einen berechtigterweise nervös macht, so richtig. Mhm. Ja, gewiss waren berechtigterweise jetzt schon eigentlich, aber wann der Punkt da ist, wo man sagt, jetzt ist auch wirklich der Impact so groß. Ich könnte mir halt vorstellen, dass, also das merke ich immer wieder, dass halt bei Schülerinnen und Schülern, die das schon ganz anders sehen, weil da der Impact einfach riesig ist für die. Also für die existieren keine Hausaufgaben mehr. Also für manche. So. Weil die einfach sagen, ja, ich gehe einfach nach Hause und die KI macht mir die Hausaufgaben und die ist, auch wenn sie nicht perfekt ist, ist die 100-mal besser als alles, was ich innerhalb von 2 Minuten hier zusammengebastelt hätte. Oder selbst in einer halben Stunde so ungefähr. Und auch so dieses, wenn man, ich habe mal jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Kurs so ein YouTube-Video einfach zu gucken aufgegeben, weil ich dachte, komm, ist irgendwie eine nette Hausaufgabe für zu Hause, sollen die mich irgendwann. Ja. Dann meint auch einer so, ja, ich lese mir einfach schnell das Transkript durch. So. Also wo man auch so, ah ja, das geht ja noch schneller. Ja, okay. Interesting, okay. Ja, also jetzt umgeht man quasi schon die netten, ich mache mir ein YouTube-Video nebenbei quasi an Hausaufgaben, indem ich mir das Transkript ausgeben lasse. Fand ich spannend. Aber ne, das, ich glaube, dass die, weil die einfach diesen Hardcore-Use-Case haben für die KI, einfach das von denen viel mehr Tag einnimmt als von mir, weil ich einfach keinen Use-Case habe. So, ich versuche mir eher, künstlich Use-Cases zu konstruieren, weil ich Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen, aber merke dann immer wieder, ja, gut, reicht jetzt auch, hat jetzt auch nicht so viel gebracht.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das zum einen Use-Case-abhängig ist, aber auch dann so ein bisschen auch, ja, wahrscheinlich ist es auch Use-Case, aber ich glaube, es gibt so, die Verteilung ist halt nicht gleichmäßig so. Ne? Ich glaube, bis das in vielleicht deinen und meinem privaten Alltag ankommt, dauert es noch. Bis es bei unseren Eltern im privaten Alltag ankommt, dauert es wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen länger. Aber ich glaube, so in bestimmten Nischen, bestimmten Bereichen ist das so omnipräsent. Wie du gesagt hast, bei Hausaufgaben ist das, ne? Programmieren also, ist das fast schon Muss teilweise. Ich glaube, ich habe letztens mit einem gesprochen, der bei RTL Marketing macht, also im Bereich Fernsehen. Und auch da ist das so, wie soll ich sagen, ein brandheißes Thema, weil die sagen, wir haben viele von diesen Zwischensequenzen zwischen Serien und so weiter, die heute sehr generisch sind, wo sie sagen, wir wollen einfach die in kontextspezifisch machen. Also wenn zum Beispiel der Werbeeinspieler zwischen Sommerhaus der Stars und Werbung jetzt eingespielt wird, wollen wir vielleicht das im Thema der aktuellen Sendung irgendwie sogar machen. Ne? Und das ist so
fantastisch. Damit die Leute nicht abspringen in den Werbung. Also du kannst die Leute binden, indem du spannendere Übergänge machst, individuellere, kannst du quasi die Leute besser binden sozusagen.
Zum Beispiel, ne? Oder halt, oder du sagst zum Beispiel, oder was jetzt auch so, ja, so ein riesen, oh, cool, die letzte Coca-Cola-Weihnachtswerbung war komplett AI-generiert, wo du sagst, ist das eine Tech-Demo? Ja. Ist dadurch der Werbeeffekt besser? Wahrscheinlich nicht. Aber da merkst du einfach so, in bestimmten Nischen wird jetzt so auf Krampf schon probiert. Und ich glaube, dass halt so ein bisschen, dass wenn du den einen oder anderen fragst, ja, so, ich kann gar nicht mehr nicht daran denken. Und die anderen sagen, ja, wann kommt der Scheiß endlich? Und beide haben recht. Und ich glaube, dass der Zustand wird sich noch länger halten, bis wir irgendwann mal in Hör leben, quasi in dem Film.
Ja, aber es ist ja auch okay. Also das ist, ich bin da ja auch, kann geduldig da irgendwie warten und kann, mir macht es ja trotzdem Spaß, mich da, wie soll ich sagen, immer mal wieder hinzusetzen und mal ein bisschen reinzugucken, um die Tech-Demos und zu gucken, macht mir einfach immer Freude, was andere früher mit Autos gemacht haben und sich dann diese coolen Autos, Tech-Demos angeguckt haben, komme ich da irgendwie mit Spaß.
Ja, nur ganz kurz, bevor, wir können auch gleich, ich muss es, bevor
ich genau, ich habe auch noch einen letzten Punkt gleich dazu,
sag du zuerst, sorry.
Easy, nee, das war nur auch ein Rückgriff erst gewesen, jetzt, dass ich das Gefühl habe, dass so Akquiseregulation in der Spielebranche witzigerweise weniger reguliert ist, zumindest von der Menge, was ich mitbekomme, weil jetzt auch wieder über, weil das sich immer mehr zentralisiert, dass alle möglichen Entwicklerstudios sozusagen aufgekauft werden von den Riesenunternehmen, dass jetzt Sony zum Beispiel From Software kaufen will oder Teile von From Software, was die Leute von Dark Souls quasi sind, was eh schon die stärkste Marke von Sony quasi ist und so. Und es geht einfach ganz viel darum, gerade bei Microsoft und Sony, wer sichert sich die Exklusivtitel? Und man hat das, ich habe das Gefühl, dass da Entwicklerstudios vielleicht nicht ganz so gesehen werden wie Firmen, also wie Produkte sozusagen. Ne? Ich glaube, da wird einfach anders geguckt. Das ist so wie, keine Ahnung, Filmstudios, also so Kreativbüros, die kaufst du dir einfach bei dir quasi ein, damit die für dich quasi Produkte entwickeln. Und da herrscht diese Regulatorik, glaube ich, deutlich weniger aus Erfahrung. So.
Die Regulatorik ist relativ zentral auf, oder relativ konzentriert auf, oh, bist du einer der Big Five quasi oder der großen fünf? Ja. Bist du Apple, Amazon, Google oder wer ist da noch dabei?
Microsoft haben wir jetzt noch nicht.
Microsoft, genau. Bist du einer von denen? Dann vergiss es. Da kannst du gar nichts kaufen, weil du bist ja schon gigantisch. Alle anderen macht einfach mal. Das ist so ein bisschen die.
Wahrscheinlich noch das vierte, fünfte
vielleicht. Ja, genau. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen der Blick, glaube ich, da drauf ist gerade so. Ja. Alle anderen ja, ihr nein.
Okay, was ja wieder ein Kritikpunkt sein könnte, dass man halt sagt, ne, man ist so ein bisschen blind auf diese fünf Fixierten, haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen vor ein paar Monaten, objektiven Kriterien sozusagen, wo jeder mitarbeiten kann, so ein bisschen.
Ja. Okay, aber was ich dann sagen würde, was ich am allerlustigsten finde, ist gerade so, dass die Bubble von den AI-Unternehmen und wie die sich quasi gerade gegenseitig bashen.
Okay.
Das ist das, was ich am unterhaltendsten finde. Gab's jetzt so,
wenn die KIs sich bashen.
Ja, noch sind es die Leute, die KIs bauen. Ja. Jetzt gerade war so der jüngste quasi Seitenhieb war, als jetzt OpenAI angekündigt hat, so hey, wir machen jetzt 12 Tage lang so quasi jeden Tag ein neues Announcement.
Ah, habe ich gesehen.
Ja. Und so ein bisschen, und wir fahren jetzt so ein bisschen die Arbeit runter, machen jetzt so Announcement-Days. Mhm. Wo dann irgendwie so, das kam dann. Es
wirkte so küchentischatmosphärisch, so ein bisschen, die vier sitzen da und sind so, hey, welcome. Ja. So ein bisschen cozy Stimmung.
Und dann kam so von XAI so ein Screenshot, wie süß, während ihr alle hier so ein bisschen eure Adventszeit feiert, ballern wir gerade neueste Version raus und haben halt das Cluster im Training und so weiter. Und hier auch am Samstag wird geschippt quasi. Und du dann halt so merkst, so, das ist halt so, zwischen denen ist halt so eine. Sie sagen, da geht's halt um was, ne? Und das ist halt, wie soll ich sagen, das ist einfach nur lustig, das so zu sehen, wie da einfach, und dann kommt der Typ von Claude und sagt so, ey Leute, ihr seid alle kacke. ihr habt es eh nicht verstanden, so wartet mal ab, bis die neue Dings-Version rauskommt. Und wo du halt so merkst, okay, in deren Welt ist eine ganz andere Taktung gerade. Da geht es halt um Tage, Stunden, nächste Trainingszyklus und wir sitzen und denken uns so, ja, warum ist das Ding immer noch so dämlich? Aber die rennen halt wie bekloppt alle auf dasselbe Ziel gerade und das finde ich einfach witzig, dann zu sehen.
Und ich glaube, mein Mac is Birking-Beispiel war eigentlich schlecht gerade, weil die sich ja auch den Markt sehr, sehr gut teilen können in einer gewissen Form. So, ja. Und beide einfach gut existieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es am KI-Markt weniger der Fall sein wird. Du wirst dich nicht später zwischen zwei KIs großartig entscheiden, weil die werden wahrscheinlich beide quasi alles können sozusagen. Und die Serverkapazität und Co. sind wahrscheinlich so begrenzt, dass du lieber eine, also wenn ich sage, wir haben zwei große Serverfarmen, will ich lieber, dass beide Serverfarmen für die eine KI super krass sind, anstatt zwei mäßig gute KIs sozusagen hast. Das heißt, im Prinzip wirkt es gerade so, also ich weiß nicht, ob der Begriff passt, aber als wäre es ein Konstrukt, das schon darauf ausgelegt ist, ein Monopol zu werden, weil es eigentlich automatisch keine Konkurrenz so richtig ab einem gewissen Punkt mehr aushält oder wie auch immer. Ja.
100%. Und die Frage ist halt, wer kann sich so ein bisschen die Position sichern? Was brauchst du dafür? Und das ist jetzt gerade das, wo viele Leute sagen, das ist halt schwer zu prognostizieren. Die einen sagen, naja, am Ende des Tages brauchst du derjenige, der die meisten Rechenkapazitäten hat, gewinnt. Mhm. Also am Ende, also die Idee ist, gut, wir haben alle ungefähr dann am Ende die gleichen Nvidia-Chips, hochskaliert auf eine Million pro Rechenzentrum, was auch immer. Jetzt ist halt die Frage, gut, wer kann dann aber bei der Nutzung selbst quasi im Preis und in der Stelligkeit überzeugen? Das heißt, da ist es so ein bisschen, auf der einen Seite ist dieses Rennen um einfach Serverkapazitäten das eine. Und dann sagen die anderen die darum, ja, okay, am Ende ist es doch nicht der Server, sondern die Energie, die du in den Server reinspeisen kannst. Und deswegen ist auch diese Debatte halt um Atomkraftwerke so groß gekommen, weil man sagt, naja, das ist gar nicht der limitierende Faktor, ist gar nicht, wie groß können, also wie viele Nvidia-Grafikkarten können wir stacken, sondern haben wir.
Können wir dem Laufen halten?
wer kann die günstigste Energie quasi dort reinballern, damit du die auch auf Kapazitätsgrenzen halt laufen lassen kannst. Also das ist halt die eine Schiene, die in diese Richtung geht. Die andere, dazu kommt noch, wer hat denn überhaupt relevante Differenzierungsmerkmale? Also Beispiel ist, wenn jeder von uns das gleiche Web quasi scrapt, so à la Google, ne? So, wenn alle die gleichen Daten lesen, wenn alle die gleichen Nvidia-Chips haben, wenn alle die gleichen, weiß ich nicht, die mehr oder weniger die gleichen Methoden nutzen.
Ja, mit Prompts, whatever. Ja.
Ja, aber so auch fürs Training, ne? Also wenn die gleiche, so, wer hat, also wie können wir denn unsere Baseline-KI überhaupt differenzieren? Auf was? Sagen die einen, ja gut, du brauchst hochqualitative Daten, aber was heißt das überhaupt? Ist das der differenzierte Faktor? Wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir von allen wissenschaftlichen Studien alle Journale, alle Bücher und lizenziere mir die New York Times, macht das meine KI besser? Fragezeichen. Oder brauche ich sowas wie Reddit oder Twitter oder Facebook-Feed? Ist das? Oder brauche ich am Ende die Chatverläufe? So, ist es ist der Datensatz entscheidend? Fragezeichen. Niemand weiß so genau. Und
eine dritte Richtung wäre doch auch noch quasi, wer besitzt das OS, oder? Also, das war doch auch noch eine Entwicklungsrichtung, so nach dem Motto, ne? Wer baut als erstes das KI-Device, das KI-Handy, wo dann eben nicht mehr Apple, Android oder Co. quasi ist, sondern das ist dann einfach GPT-OS oder whatever, sozusagen, ne? Open OS. Und dann hast du ja nochmal einen ganz anderen Zugriff auf die Menschen auch sozusagen, ne?
Genau, ist es vielleicht gar nicht so, dass man sagt, man muss die ultimative Grund-KI haben, sondern es ist eher der Zugriff auf die, wie du sagst, im OS, der Zugriff auf die anderen Tools, auf meine Banking-App und das. Ist das, was dich quasi im Ökosystem fragt? Dann ist es der Konsument oder ist es das Unternehmen? Also wenn jetzt OpenAI sagt, wir wollen halt möglichst attraktiv sein für Unternehmen, ist das der Weg? Oder können die damit Microsoft was reißen? Oder ist das eine Sackgasse, weil die Unternehmen existieren am Ende gar nicht mehr? In der ganz extremen Variante. Und da kommen noch so Sachen dazu wie, reicht der virtuelle Raum oder brauchst du auch den physischen Raum, wo plötzlich auf einmal so eine Hochzeit aus Tesla und xAI spannend wird, wo du sagst, hey, aber was, wenn meine AI auch noch die Physik gut abbilden kann, weil wir die Autos haben, die scannen, weil die Roboter für uns quasi die Welt irgendwie als Sensorik nochmal mit abbilden oder mit ihrer Sensorik mit abbilden.
Ja.
Ist das am Ende das Endgame so ein bisschen? Und keiner weiß so genau, was es am Ende ist und alle gucken gerade so, ah, okay, scheiße. Also ich habe jetzt, mit Microsoft habe ich Business-Kunden und große Server-Kapazitäten und ich habe ganz viele Business-Daten. Ist das unsere Nische mit OpenAI? Dann sagt Apple wiederum, ihr Business-Leute seid witzig, ich mache einfach den Konsumentenmarkt, aber ich habe keine eigenen Modelle, die was taugen, also muss ich doch mit OpenAI. Und dann sagt wiederum xAI, sagt gerade, hey, es ist egal, wir haben den Twitter-Feed, das ist voll geil und jetzt müssen wir gucken, dass da möglichst viele Leute irgendwie wertvolle Daten reinspeisen und alle am Ende im Hintergrund bauen halt ihre Rechenzentren wie bekloppt. Und
ich glaube, darauf können sich alle einigen. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Grundlage als das, was wir noch gesprochen haben. Ja.
Aber auch da, ne, da sagt der eine so, okay, wir haben jetzt, weiß ich, 5 Milliarden investiert. Sagt der, ach, das ist ein Witz, wir machen 50 Milliarden, aber wir machen 1.000 Milliarden, wir bauen 20 Atomkraftwerke daneben. Und die anderen sagen, ja, okay, aber wo hört das auf? Und da merkst du halt so, irgendwer von denen wird Recht haben, in irgendeiner Form, in irgendeiner Variante. Aber ich glaube, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, es gibt nur eine kleine Gruppe von Unternehmen, die überhaupt dieses Spiel gerade mitspielen kann. Und der Rest sitzt da und denkt so, ich nehme das, was übrig bleibt. Ich bin die Bahn-App am Ende. Ich mache den Lieferdienst am Ende. So. Und,
oder ich bin also Perplexity und bin halt für die 3-4 Professoren, die mich noch nutzen im Zweifel. Also bin ich halt irgendwie.
Aber wie lange halt. Ne?
Genau, wie lange das halt eben funktioniert. Ja.
Und deswegen, glaube ich, hast du recht mit der Aussage, es sieht danach nach einer relativ monopolistischen Struktur aus, weil einfach niemand außer halt, wie gesagt, eine Handvoll Unternehmen kann sich das gerade überhaupt leisten, diese ganzen Sachen überhaupt zu spinnen. Also, dass halt so ein Facebook hingeht und sagt, ja, wir kollaborieren da und kaufen uns ein riesen Grundstück irgendwo in Texas und bauen da ein Kohlekraftwerk hin, Atomkraftwerk und eine Solarfarm und ziehen da so viele Ressourcen, dass du eigentlich die ganze Welt damit mit Energie versorgen kannst und ballern damit einfach die
ultimative
Meta-AI.
Ja, oder sowas, ja klar.
Ja, genau, aber sowas denkst du ja gar nicht. Also wenn jetzt die größte Serverfarm in Deutschland ist hier von Lidl wahrscheinlich mit das größte hier, die Schwarzgruppe. Die denkt über sowas nicht nach. Also kann sie gar nicht, lohnt sich gar nicht. Aber nur da einfach mal so Größenordnung aufzumachen.
Ja. Ja, genau. Und ich bin dann, also ich, was ich mich, also nein, letzter, das ist jetzt eh eine KI-Folge, ist egal. was ich mich was ich mich noch frage, ist dann, mein Gedächtnis ist heute so schlecht wegen diesem fucking anstrengenden Tag.
Warum war das anstrengend?
Erzähl mal. Hasse alles. Warte. Wir waren gerade bei vielen Farmen.
Großmonopol, viel Energie,
KI,
viele Milliarden.
Deutschland. Ah, da kommt es gerade. Deutschland.
Mitspielen, nein, können wir nicht. Brauchen wir gar nicht mit anfangen. Viele wenige große Monopol, Deutschland.
Naja, ich hatte noch einen schlauen Gedanken als den, aber um das vielleicht wieder einzuleiten und aber nicht die Frage nochmal aufzumachen ist. Ich hab's wieder, danke.
Ja.
So,
ja.
Also.
Kein Problem.
Oder ob die Frage ist, ob noch so eine Gefahr besteht oder was vielleicht auch so sein wird, ob es dann so wird wie mit Liefer-Apps, wie mit E-Rollern und Co. nach dem Motto, also dass man jetzt quasi, ich finde E-Roller und so Liefer-Apps waren eigentlich ein schönes Beispiel für, wo jeder Dummy oder jeder Otto-Normalverbraucher mal gesehen hat, was auf Unternehmensebene ganz oft wahrscheinlich passiert, ohne dass wir das mitbekommen, weil es einfach keine Produkte sind, die wir so im Alltag irgendwie haben. So, und dann merkst du, jetzt ist der gleiche Roller da mit Volt, jetzt ist der gleiche Roller da mit Dot, jetzt ist der gleiche Roller da mit Lime, jetzt ist der gleiche Roller da mit whatever. So, und jetzt liegen diese alle im Fluss. Warum?
Ja.
So, und die Frage ist, ob das, also, weil jetzt ja alle sehr viel investieren, so, was du gerade aufgemacht hast, ne, so in Infrastruktur, wie man noch nie Infrastruktur, sonst baut man vielleicht zwei Fabriken und hofft einfach, dass man gut am Wasser gelegen ist und dass ein bisschen Strom aus dem Netz kommt, so. Aber jetzt fängt man ja an, quasi unabhängig von allem eigentlich Infrastruktur komplett selbst zu schaffen. Dass du sagst, okay, ich erzeuge meinen Strom hier, ich brauche keine großen Lieferketten eigentlich für KI und so. Also kann mir quasi, solange ich groß genuges Land habe, kann ich mir quasi alles selber bauen. Ob es jetzt Solarfarmen sind oder whatever, ist ja scheißegal, aber ich brauche einfach nur viel Land und dann kann ich quasi sehr groß skalieren. Und das sind ja auch immense Kosten. Und die Frage ist nachher, ob sich sogar, also die spannende Frage vielleicht, ob sich einer dieser Großen sogar vielleicht verhebt damit.
100%.
Weil weil das Beispiel mit Meta macht ja so ein bisschen Sinn, weil sie das, ihnen das zumindest nachgesagt wurde, dass das jetzt mit VR schon quasi so ein bisschen passiert ist. Scheinbar geht es ihnen trotzdem noch irgendwie, haben sie sich dann doch wieder gerettet, einigermaßen witzigerweise, spannenderweise, ne? Obwohl man schon lange Abgesange hätte und sagte, naja, die können jetzt, also Zuckerberg gesagt hat, wir investieren jetzt alles in VR war es eben, glaube ich, dann damals, ne? So, haben alle gesagt, ja, sind die dumm, wie kann das passieren? So, und trotzdem haben sie überlebt. Deswegen ist dann die Frage, die damit hergeht, können selbst diese Großen sich an KI quasi verheben, weil sie jetzt diese super krasse Infrastruktur mit skalieren, die immens teuer ist und Folgekosten hat und so weiter und so fort?
Ich glaube jetzt durch die reine Initialinvestition wahrscheinlich nicht, weil die einfach, ich glaube, man kann sich einfach nicht vorstellen, wie viel Cash und wie viel Geld, also wie viel da in der Bilanz klebt. Also egal wen du von den Großen nimmst, also da kommen einfach Summen zustande, die sagen, also könntest du einfach sagen, ja, wir können jedes Quartal 5 Milliarden investieren, das juckt einfach niemanden, das ist einfach so Spielgeld so ein bisschen. Also auf der Ebene ist es einfach verdammt viel. Ich glaube, was aber passieren kann, ist, was man halt oft vergisst, ist, wie schnell quasi auch bei großen Unternehmen dann auch einfach Dinge sich verändern können. Wenn jetzt zum Beispiel Google, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube, Google macht halt immer noch 60% des Gesamtjahresumsatzes und auch Großteil des Gewinns mit Google-Suche. Und dann die Werbung, die dort eben geschaltet wird in der Suche. Wenn das Modell plötzlich einfach auch nur zu 30% obsolet wird, weil einfach die Leute sagen, ich nutze einfach ChatGPT und habe das ohne Ads. Oder ChatGPT macht die Ads plötzlich. Also wahrscheinlich kommt das, aber dann fehlt bei Google einfach so auf der Umsatzseite plötzlich ganz, ganz viel. Und dann ist halt die Frage, wie gehen die halt damit um und können die das halt kompensieren? Und wahrscheinlich, oder oft geht das halt so, dass man halt merkt, wenn uns das schnell wegbricht, dann kriegen wir den Rest gar nicht hinterher. Da musst du auf einmal sagen, okay, dann machen wir jetzt halt keine Investitionen von x Milliarden im Quartal, sondern dann wird ein Mitarbeiter rausgeschmissen. Also es kann halt relativ schnell in so eine Abwärtsspirale rutschen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht von den Großen, wo man jetzt sagt, die sind unzerstörbar, dass der eine oder andere das vielleicht gar nicht überlebt. So, und dass man sagt, vielleicht, oder in einer anderen Form wiederkommt. So, dass man sagt, zum Beispiel, Google ist nur noch YouTube. Das ist halt geil, aber es ist halt nicht mehr Google Search. So.
Ja, ich glaube, das wäre aber trotzdem schon, würden wir das ja quasi ein Kaputtgehen von Google nennen. Also klar, total, kann man sagen, total. Die gibt es ja noch, aber das ist ja nicht das, genau. Also ich glaube, trotzdem ist es nicht, womit man gerechnet bei Google. Man plant ja nicht mit, hey, wir haben Bock, nur noch YouTube zu sein.
Ja, oder bei Apple kann es dann noch schneller gehen, wenn man jetzt auf einmal merkt, so, okay, die verkaufen halt plötzlich keine iPhones mehr für ein Quartal oder zwei, dann ist es so, ouch.
Ja.
Das kann halt sehr schnell sehr schmerzhaft werden. Aber die haben dann
parallel immer noch, fährst, ne? Also nur ganz kurz, vor allem, wenn du dann eben sagst, wir investieren gerade mega, zum Beispiel, ne, angenommen Apple, ne, investiert jetzt gerade hardcore in AI.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob sie so hardcore investieren, aber zumindest Forschungsenergie stecken sie jetzt hardcore da rein sozusagen, vernachlässigen damit andere Dinge, also die Priorisierung wird einfach anders gestellt und jetzt kommt auf einmal dann ein Schlag wie, okay, die Umsätze sind noch nie so schlecht gewesen für, keine Ahnung, Tablets, iPads oder iPhones oder so weiter. Ja. Da können die das vielleicht ein Jahr ja stemmen und wenn sie weiterhin die Prio auf Produktentwicklung iPhone hätten, könnten sie da versuchen hochzufahren und könnten sagen, okay, dadurch wird es wieder cooler. Aber wenn man gerade dabei ist, irgendwie Kraftwerke zu bauen und keine Ahnung was sozusagen jetzt diesem Beispiel, dann kann ich ja nicht wieder schnell shiften und die Produkte wieder geiler machen und kann darauf nicht reagieren. Dann hast du dich quasi selbst gelähmt, weil du dich auf einen anderen Weg gegangen bist, wo du gehofft hast, in 10 Jahren bin ich damit geiler als alle anderen. Aber nach 5 Jahren geht mir die Puste quasi schon aus, weil andere Dinge weggesprochen sind. Das ist das, was ich erwarte, klingt so, hätte ich Ahnung davon. Aber was ich mir vorstellen könnte, was irgendwie realistische Szenarien wäre für so 2, 3, 4 größere Firmen, ob jetzt Apple, Google und Co. treffen wird, I don't know. Ich glaube aber vielleicht so, nimm eher dann so diese Autofirmen und so diese nächstgrößeren, kleineren Unternehmen quasi, wo man das ja eben vielleicht gerade auch eben schon ein bisschen live sieht mit Elektroauto und nicht Elektroauto, wie früh habe ich auf welche Technik gesetzt, jetzt komme ich nicht hinterher und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich das, was man auch bei der deutschen Autoindustrie erstmal nicht gedacht hätte, dass sie das so verkacken können. Aber ja. Ich habe es auch noch mal gelesen,
was man da einfach noch
wissen, gar nicht aussieht.
Aber, was man da halt auch wissen muss, ist, Investoren selbst werden da auch aktiv. Also jetzt, im Facebook-Fall war es so, dass große Investoren gesagt haben, ey Leute, wir supporten eure Vision für VR und alles cool, aber ihr müsst mal einen Gang runterschalten, weil wir nicht daran glauben, dass das so schnell, wie ihr damit quasi mit den Ausgaben plant, auch in der Umsatzseite wieder reinkommt. Das heißt, da haben relativ viele Investoren gesagt, ey Marc, schalt mal einen Gang runter. Mal ein bisschen weniger Ausgaben für VR, mach das Geben weiterhin. Die
Sonnenbank,
genau, aber lass dir mal so einen neuen Swag kaufen. Aber also, die haben den so ein bisschen gebremst. Und das Gleiche siehst du halt auch bei vielen Autoherstellern, weil das Kalkül von jedem Investor ist, ich habe 2 Optionen. Entweder ich lasse die tief in die Investitionstasche greifen, jetzt Beispiel Autobau, ich lasse VW jetzt noch ein neues Werk bauen für Elektroautos, was aber risikobehaftet ist, weil das braucht Initialkapazitäten, Investitionen und dann kann es halt nicht funktionieren. Oder ich sage halt, okay, ich kriege jedes Jahr eine Dividende von X. So, und ich gucke, dass das jetzt über die nächsten 10 Jahre mir das ganze Geld wieder reinspült in Form von Auszahlung. Aber ich mache kaum neue Investitionen und saug das Kapital quasi so langsam raus über die nächsten 10 Jahre. Und das ist das, was, glaube ich, auch in der Automobilbranche wahrscheinlich die klügere Strategie für viele ist, aus Investorenperspektive, ist zu sagen, ey, chillt mal, wie geht es davon aus, ihr könnt noch bis 2035 eure Dinger verkaufen? Mach das maximal rentabel und zahlt uns die Dividende aus und dann fahren wir das Ding runter oder verkaufen das, wie auch immer. Aber dann bin ich plus minus null raus oder habe sogar einen kleinen Gewinn gemacht als Investor und danach ist das Ding fertig. Und ich glaube, das ist die Realität für die meisten Autobauer.
Und Fußballvereine. Ich glaube, das ist ein gutes Vergleichskriterium, weil da sieht man das ja auch ganz häufig, dass dann irgendwie kommt ein Investor, ein Scheich oder sonst irgendwas, oder ein großes Unternehmen und sagt, hey, pass auf, ich gebe dir jetzt irgendwie 100 Millionen. Und davon kaufst du jetzt mal geile Spiele und wir haben hier eine geile Saison und so weiter. Aber nachhaltig ist das sozusagen nicht angelegt für den Verein. Der Investor kriegt im Zweifel dann irgendwie in diesen 10 Jahren sein Geld so ein bisschen wieder raus. Aber das, was man sich quasi vielleicht als Fan des Vereins oder als Bundesliga oder wer auch immer erhofft, es wird, glaube ich, dann häufig vergessen, dass die Investoren, kannst du, glaube ich, wirklich 1:1 mit Industrie vergleichen. Ja, auch einen Eigennutz, also die wollen ja auch was davon. Es ist ja keine Spende, es ist ja kein Samariter, der da irgendwie kommt. So, das sind ja Leute, die erhoffen sich im Zweifel danach, mehr Geld zu haben als vorher. Und auf irgendwelchen Kosten wird das passieren. Entweder du gewinnst halt gemeinsam, das ist ja das Best-Case-Szenario, dass beide einfach profitieren, weil sie erfolgreicher werden, mehr Geld verdienen und mehr Geld auch abgeben können sozusagen. Aber es gibt eben auch sehr viele Szenarien, wo es eben dann so ist, dass du dann den Druck der Investoren im Zweifel unterliegst so. Und das ist im Fußball jetzt mäßig schlimm, würde ich sagen. Klar hängen auch Arbeitsplätze dran und so weiter, ne? Aber es ist jetzt keine Industrie, keine Produktindustrie sozusagen, die dann hinübergeht. Aber bei Firmen kann ich mir das auch vorstellen, dass da die Investoren eine größere Rolle spielen, als ich mir in meinem Alltag natürlich Gedanken mache. So.
Das und das ist, dass man nicht vergessen darf, auch Investoren haben Investoren und ein Boss und ein, also.
Stimmt. Das, ist ja das im darf Fonds man nicht vergessen. Und so.
Ja, genau. Also zum Beispiel, ich bin jetzt großer Fondsmanager bei BlackRock und ich manage.
Herzlichen Glückwunsch. Willi Merz.
Ach, Da war eine andere Fondsgesellschaft.
Quatsch.
Ich manage halt aktiv einen Fonds. So.
Ja.
Mein Gehalt ist davon abhängig, wie viel Geld in diesem Fonds ist. In diesem Fonds habe ich ja selber kein Geld drin, sondern das sind meine Investoren, die mir das Geld geben, damit ich das für die investieren kann. Ich muss für die also eine Performance rausholen, damit die weiter in meinem Fonds bleiben. Sonst ziehen die ihr Geld aus meinem Fonds und tut es in einen anderen Fonds. Das heißt, ich muss irgendwie Geld verdienen. So. Das heißt, ich habe Incentive dazu, zu sagen, was auch immer für ein Unternehmen ich jetzt mir rausgesucht habe, wo ich das Geld reingesteckt habe, ich werde auch proaktiv dafür sorgen, dass das auch läuft. Und das kann halt in manchen Strategien ist halt zu sagen, gut, wir machen Wachstumsstrategie. Ich gucke, dass das Unternehmen möglichst krass wächst und gedeiht und groß wird oder groß bleibt. Und dann fängst du das eher Sanierungsstrategien, dass du sagst, okay, wie kann ich den Schaden minimieren in meinem Portfolio an Unternehmen? Dann sag mir, du hast VW drin und denkst du so, ja gut, ich glaube nicht mehr, dass die Story was wird, aber ich will jetzt vielleicht irgendwie meinen Schaden minimieren, was so viel bedeutet, wie ich ziehe da halt möglichst Geld noch ab in Form von Dividenden und ich halte den Kurs einfach nur oben.
Damit
bis ich das nächste Quartal verkaufen kann. Das sind halt kurzfristige Strategien. Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst machen, dass jeder Fondsmanager das genauso spielt, in irgendeiner Form. Und sich denkt, ja, okay, wie kann ich Verlust minimieren in gewisser Hinsicht? Und das hat gar nichts damit zu tun, dass das so ein böser Mensch ist. Ich lasse jetzt einfach VW fallen, sondern hey, ich muss einfach meinen Investoren quasi auch eine Performance liefern. Das ist meine Aufgabe in dem Fall. Also muss ich gucken, dass ich einfach irgendwie das Ganze spiele. Und ich glaube, das ist so die Realität, die halt einfach auch dann über die Unternehmen drüber schwebt, ist halt, was wollen eigentlich meine Investoren? Und wie viel Druck üben die auf mich aus als Vorstand? Weil das müsst ihr auch vor Augen führen. Ne?
Da könnte man doch dann im Prinzip auch einen ähnlichen Kritikpunkt anbringen, wie ne, was du in den letzten Folgen dann auch eben zu überstaatlicher Regulierung oder Überregulierung quasi gesagt hast, weil es ist ja dann was Ähnliches. Das ist ja dann auch quasi, jemand Externes mischt sich quasi ein in das Geschäft sozusagen, meint, er hätte im Zweifel dann mehr Ahnung davon, hat das in manchen Fällen vielleicht sogar auch, weil er gute Berater und Quellen hat und so, und dann kann das eben auch gut gehen, aber es ist auch eben die Gefahr, dass dann irgendwelche Investoren irgendeinen Druck in irgendeine Richtung machen und das Unternehmen weiß eigentlich, ey, wir haben einen Plan, vertrau uns sozusagen, ob das jetzt besser wird, weiß man erstmal nicht, aber ne, wir haben einen Plan, jetzt müssen wir für den Investor, müssen wir jetzt irgendwie so Nebenprodukte bauen, müssen uns irgendwie splitten und dadurch verkacken wir es jetzt noch viel mehr in irgendeiner Form, aber wir haben uns halt abhängig von dem gemacht, also irgendwie müssen wir das machen in einer gewissen Form, oder? Also kann der Einfluss von Investoren so groß sein oder kann das gar nicht sein?
Total, schon, der ist riesig. Ja? Gerade, ich finde VW ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, was bei VW immer noch eine Großbeteiligung vom Land Niedersachsen drin. Und das Publikum an möglichen Investoren. Also, so. Und da kommen auch Investoren zusammen, die sich auch nicht einer Meinung sind.
Stimmt.
Das Land Niedersachsen sagt, hey, wir wollen Arbeitsplätze aufrechterhalten, wir wollen möglichst viel von den Steuern auch ins Land reinspielen, damit wir hier Infrastruktur bauen können. Die sagen, guckt, dass ihr weiter funktioniert und guckt, dass wir die nächsten 7 Jahre irgendwie noch unser Steuergelder reinbekommen und guckt, dass ihr Arbeitsfläche erhaltet und so weiter und so fort. Da sagt aber vielleicht der Investor aus Saudi-Arabien, der halt irgendwie 6% in deinem Unternehmen hält, sagt vielleicht, ist mir scheißegal, nehmt die Werke, baut die ab, baut die in den USA wieder auf. So, oder
ich will China, growth.
Ist mir egal. Ich will growth. So, ich glaube an die Story, ihr kriegt das hin. So, wer gewinnt jetzt? Dann gibt es halt eine Abstimmung. Da ist dann auch Demokratie wieder gefragt. Da gibt's
und das Unternehmen hat wenig zu sagen, ja.
Genau, da gibt es die Aktionärsversammlung und die, entweder sagst du, gehst du als Vorstand hin und sagst, ich habe eine Story, an die ihr alle glauben könnt. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann wirst du halt ersetzt als Vorstand, weil dann, ne, du musst die Investoren ja überzeugen.
Stimmt. Das geht ja auch noch. Ja, klar.
So, und das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen. Und ich glaube, so alles, was so Unsicherheit reinbringt, ist halt oft schwierig, weil allein diese politische Debatte zwischen Verbrennerverbot ja und nein. Nicht unabhängig ist, um zu bewerten, ist das jetzt gut oder nicht gut, oder braucht man das, oder braucht man das nicht. Einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sich das ändern könnte, regt und hegt ja Fantasien bei den Investoren. Die einen sagen sich, hey, vielleicht können wir VW doch noch ein paar Jahre lang melken. Die anderen sagen, oh, perfekt, dann sind Elektroautos jetzt tot und wir glauben nicht mehr daran. Und das sind so Meinungen, die dann gebildet werden und die dann halt, sage ich, ich vote für A oder B oder C in der Aktionärsversammlung. Das macht es halt einfach nur schwerer zu prognostizieren und schwerer zu prognostizieren heißt, du musst dir mehr Mühe geben bei der Story, die du verkaufst. Du musst eine Geschichte erzählen, an die alle glauben, auch als Vorstand von VW.
Eine letzte Sache habe ich noch, dann können wir es packen. Ich habe auch ein bisschen Hunger, aber weil es zum, also es passt nicht zur Story, aber ich wollte es schon überleiten eigentlich. Doch, wir machen es jetzt einfach so. Was hältst du von der Story, dass Australien jetzt Social Media ab 16 macht? Weil ich meine, als wir mal früher über Social Media gesprochen haben und so, meine ich, abgespeichert zu haben, dass du schon auch gesagt hast, dass du es eigentlich nicht schlecht fändest, sozusagen ein Verbot für Jugendliche ja. und so weiter. Ja. Und dann habe ich aber in meinem Kopf wieder überlegt, jetzt letzte Woche, aber was sagt Regulierungswilli dazu? Ist das nicht, also wie soll ich sagen, wie kriegt man dann für sich in der Einstellung sozusagen die Ausnahme hin zu sagen, naja, aber also ist es dann quasi das Argument, weil es Minderjährige sind, ist es okay? Oder also wie stehst du dazu und wie würdest du das argumentieren? Das würde mich interessieren.
Also mein Instinkt sagt mir, ist eine gute Entscheidung. Mhm. Basierend halt darauf, dass einfach aus Selbstreflexion oder auch, glaube ich, aus so einer Perspektive von einer Kindesentwicklung, glaube ich, dass Social Media als Medium einfach sehr, sehr viel einfach sehr, sehr viel mit einem machen kann, in alle möglichen Richtungen. Es kann super positiv, aber super negativ sein und es kann halt insbesondere einfach sehr, sehr süchtig machen und ja, und die Frage ist halt, ist das, kriegen wir es gesellschaftlich hin, dass Menschen unter 16 beispielsweise das damit einen gesunden Umgang finden? Und ich glaube, das ist fucking schwierig und ich glaube, das ist halt einfach zu sagen, hey, wenn's was verpasst ihr? Was ändert das an eurer Lebensqualität? Und ich glaube, die Liste an Gründen, also das ist der Ding, die man verpasst oder die einem in der Entwicklung irgendwie hemmen, ist, glaube ich, relativ gering. Das Risiko überwiegt ja quasi den Benefit, würde ich sagen. Gleichzeitig ist halt sowieso eine Frage, aber das ist, also eine andere Frage wäre aber dazu sagen, gut, aber was ist so mit was glaube ich, wird in Zukunft oder auch jetzt schon, was ist so die Art und Weise, wie man sich über das Weltgeschehen informiert? Also was sind Medien und was sind Nachrichten und was sind Informationsquellen, zu denen man Zugriff haben sollte, um auch die Welt zu verstehen? Und was stattfindet, ist so ein Shift hinweg von klassischen Medien, klassischen Anbietern zu eben Individuen, die in sozialen Netzwerken halt auch Nachrichten anbieten in irgendeiner Form oder halt einfach Informationen anbieten. Und da weiß ich halt nicht, wie man das irgendwie lösen kann, dass man sagt, naja, ihr habt halt quasi trotzdem Zugriff darauf und könnt euch informieren, ohne dass ihr wie so Junkies da am Handy hängt, 24/7 und weil im Grunde genommen dazu sage, hey, hier sind, also es klingt irgendwie ein bisschen falsch zu sagen, naja, ihr könnt ja Fernsehen gucken, ne? Das kannst du auch im Zweifel den ganzen Tag machen, du kannst den ganzen Tag bitch-watchen, das ist dann auch so. Aber das ist gerechtfertigt, weil du halt, oder du kannst halt die Bibliothek gehen und dich einfach mit Büchern vollsuchen, theoretisch. Und wo ist da der, also was ich für mich noch nicht ganz, wo ist der Unterschied zu, naja, du kannst halt irgendwie einer Person oder einer Personengruppe auf Social Media folgen und dir halt Informationen von diesen Personen ziehen, du kannst von denen lernen, du kannst den Podcast reinziehen, vielleicht der einfach auch, weiß ich, eine Art von Bildung darstellt. Und da habe ich so einen Restgedanken oder Rest. Bisschen, wo ich sage, irgendwie auch schade, weil wenn ich so auf mich selbst dann auch sehe, ich habe verdammt viel gelernt von anderen Menschen, die eben Sachen teilen, egal ob es jetzt auf Facebook war oder auf Instagram oder auf YouTube oder auf Twitter oder auf egal welcher Plattform oder im Reddit-Forum. Und wie grenzt man das voneinander ab? Weil ich sehe dann auch schon so eine Überlappung zwischen, wenn ich jetzt Tagesschau gucke oder wenn ich mir von einer bestimmten Person jetzt auf Twitter eine Zusammenfassung vom Tag geben lasse. Und wo ist da der Unterschied? Und warum ist das eine gefährlich für mich und ich sollte da Finger von lassen und das andere ist halt frei zugänglich und das habe ich noch nicht so ganz in meinem Kopf gelöst.
Ich glaube, dass ich könnte mir vorstellen, dass die Argumentation gar nicht im inhaltlichen Sinne so ist, dass sie sagen, okay, pass auf, die eine Nachricht ist gefährlich, die andere ist quasi weniger gefährlich. Ich könnte mir vorstellen, dass, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, wie die Argumentation ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eher um diese algorithmische Argumentation geht, also nach dem Motto, dass Social Media einfach mittlerweile zu perfekt geworden ist, dich einfach auszutricksen und wir einfach als Menschen zu schwach geworden sind, uns gegen den Algorithmus sozusagen zu wehren. So, ne? Und dass halt die klassischen Medien und selbst sozusagen vielleicht ein YouTube oder ein WhatsApp, was ja theoretisch auch irgendeine Form von Social Media theoretisch sein kann, wenn du es so willst, ne? Ist die Frage, wie die angegangen werden, so, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass man einfach so ein bisschen gesagt hat, ey, wir haben einfach den Kampf gegen die individualisierten Algorithmen, gegen die personalisierten Angebote quasi verloren. Und in den klassischen Medien, so in der Tagesschau, hast du halt irgendwie so ein Sammelsurium irgendwie sozusagen aufbereitet und das guckst du halt an oder guckst dir quasi nicht an, aber du wirst nicht so in den Bann gezogen im Zweifel, selbst wenn es gute Informationen sind, wirst du trotzdem nicht so in den Bann gebunden. Und dann ist eben auch die Frage, inwiefern 16-Jährige diese Allgegenwärtigkeit von Nachrichten sozusagen brauchen, weil ich glaube, dass wir auch so ein bisschen festgestellt haben in Pandemie und Co. und jetzt auch in diesen Kriegszeiten sozusagen, in der Krisenzeiten, wie man das irgendwie nennen möchte, dass ja eigentlich jeden, den du fragst, oder die meisten, die du fragst, sagen so, ja, ich bin auch einfach irgendwie so ein bisschen überwältigt von allen möglichen Nachrichten, die auf mich einprasseln. Deswegen, und selbst wenn es wahre Nachrichten sind, also ne, wenn es darum geht, was in der Ukraine genau passiert, was in Gaza genau passiert, was bla bla bla, Inflation und so weiter. Also wenn es jetzt keine Fakes oder sonst irgendwas sind oder irgendwie Angstmacherei, sondern einfach nur die Fakten selbst, selbst die überfordern die Menschen und die kommen mit ihrem Brain nicht mehr klar. Die brauchen quasi mehr Nvidia-Grafikkarten in ihrem Gehirn, um damit umzugehen sozusagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass davor sozusagen geschützt werden will in einer gewissen Form. Und dass jetzt sozusagen aus Sicht dieses Gesetzes, die es vollkommen okay fänden, wenn die Jugendlichen halt die ganze Zeit jetzt vom Gameboy hängen sozusagen, weil der, das ist halt ein Spiel, das spielst du irgendwann durch oder keine Ahnung so, ne? Aber du hast nicht dieses jeden Tag neu, dieses Gefühl des Verpassens, dieser FOMO-Trigger und so. Das ist so mein Gefühl, dass das vermieden werden soll. Deswegen finde ich es auch ziemlich gut. Auch als Studiengrundlage einfach. Also einfach als Erfahrungsberichte, so nach dem Motto, was macht das mit den Leuten? Werden dann die Australier irgendwie in 5 Jahren sagen, ey, voll geil, wir haben da jetzt gerade Jugendliche, die deutlich weniger Depressionen haben als in anderen Ländern. Wir haben Jugendliche, die, keine Ahnung, glücklicher sind im Schnitt. Da muss man natürlich immer noch gucken, liegt es jetzt da dran? Aber da hat man so ein paar Werte, wo man sich vielleicht orientieren kann. Und man kann einfach sehen, ist das, was wir jetzt gerade über Social Media immer sagen, in einer gewissen Form wahr oder wird es einfach in jeder Form umgangen und es macht einfach gar keinen Sinn, sowas zu verbieten, weil es gibt doch genug Schlupflöcher und es gibt andere, es bilden sich neue Netzwerke, die nicht Netzwerke heißen und dadurch ist es irgendwie okay. Das habe ich mich eh gefragt in der technischen Sicht, weil das heißt ja, die Anbieter haben jetzt 1 Jahr lang Zeit, um das Produkt für Australien quasi anzupassen, weil wir aus deutscher Perspektive haben wir ja häufig, hast du ja auch häufig dann gesagt, so, die Frage ist überhaupt, ob die dann so Bock haben für Europa oder für Deutschland jetzt sich so umzustricken und ob die dann einfach sagen, ja, nee, gibt's halt einfach kein Twitter mehr in Deutschland, so, wenn ihr uns jetzt so sehr abfuckt. Deswegen frage ich mich, ob jetzt quasi der australische Markt groß genug ist, dass die Unternehmen sagen, yo, wir machen das. Oder ob die einfach sagen, ja, nö, dann halt nicht. Und dann ist die Frage, ist das ein Problem? Oder für wen ist das das größere Problem? Das sind irgendwie so Sachen, die ich daran ganz spannend finde einfach. Deswegen finde ich es erstmal ganz cool und so richtig was kaputt gehen wird dadurch nicht. Ich glaube nicht, dass sie alle verdummen, weil sie keine Nachrichten mehr oder sonst irgendwas jetzt mal dadurch
bekommen. Nee, ich weiß halt nicht, kennst du das so, wenn man so ein Problem versucht, so an einem Kern zu packen? Und ich habe das Gefühl, man hat so noch nicht so ganz das Problem gepackt, sondern hat so eine Annäherung an das Problem so gepackt. Weil, was ist denn überhaupt Social Media jetzt, ne, nach der Definition? Wo zieht man die Grenze? Sagt, das ist gehört dazu das nicht. Das fängt ja schon mal mit an.
Klar.
Und ich weiß halt nicht, ob, doch, du hast ja auch richtig gesagt, eigentlich ist es gar nicht, es ist so diese perfektionierte, algorithmische Unendlichkeit, Suchtmaschine, die, ne, die dich so packt und das eigentlich das Problematischste daran ist. China zum Beispiel ein interessanter Ansatz, die haben gesagt, okay, wir haben jetzt für unter bestimmten Alter nur 30 Minuten in der Woche, so egal, Computerspiele. Also die haben da so eine Art anderes Limit eingeführt und die haben mal gesagt, es gibt so einen Content-Filter. Ob China jetzt das beste Vorbild ist für sowas, weiß ich nicht, aber um nur mal aufzuzeigen, man kann auch das Problem quasi gar nicht in die Kategorien Social Media, Non-Social Media, sondern sagt, okay, das Problem ist eigentlich eher die Sucht, das Suchtpotenzial also, ja. Und die Dauer und können wir das nicht limitieren? Oder können wir nicht sagen, es gibt so eine Art kindgerechte Variante von etwas, so ein bisschen wie FSK, ne? So nach dem Motto, es gibt bestimmte Inhalte, die seit erst ab 18, so kann man das ähnlich für Social Media spielen, dass man sagt, Gewalt, Pornografie, was auch immer, ab 18 und das hast du halt nicht in deinem Feed. Und dann könnten andere Dinge mit dazu, ne, dass man das vielleicht über Content steuert, sagt, was ist adäquater Kindercontent, so, bevor man sagt, hier ist ein Instagram-Feed und du hast alles plötzlich, egal was es ist, dann halt so. Ich bin noch nicht ganz überzeugt von der Art und Weise, aber ich glaube, im Kern ist der Gedanke halt richtig zu sagen, du kannst halt einem 15, 16, 14-jährigen Menschen nicht zumuten, halt dauerhaft beschallt zu werden und dann auch noch unkontrolliert auf der Inhaltsebene. So wie YouTube Kids ist das vielleicht die Variante. So.
Ja, genau. Ich habe alles dazu gesagt. Ich finde es erstmal auch einfach interessant. Ich find, also, genau, du kannst ja immer 1000 Nebendebatten ja aufmachen. Du kannst ja immer sagen, warum nicht bis 18, warum 16 ausgerechnet und
ja,
so.
Ja,
ne? Also
ja.
Das sind immer Sachen, ja, keine Ahnung, da kann man irgendwie unterschiedlicher Meinung zu sein. Ich habe da irgendwie auch Gefühle zu im Zweifel, aber das ist erstmal auch so ein bisschen egal, finde ich. Oder dann auch so, keine Ahnung, angenommen, es wäre jetzt, YouTube wird nicht verboten, ist dann die Frage, ist es dann überhaupt sinnvoll? Ja, zum Testen, also so try it gerne mal und guck mal, ob sich das irgendwas verändert. Weil man könnte genauso weiterspinnen und sagen, sollte, oder kann man nicht dann auch sozusagen generell Handys verbieten für unter 16-Jährige sozusagen in einer gewissen Form und so? Also Smartphones sozusagen in der Form. Oder kann man nicht so eine Sperre in Handys reinbauen, dass die einfach generell nur telefonieren können und so? Es gibt einfach so viele Überlegungen, die man machen kann, wenn man dieses Thema einmal angehen will. Aber auch, wie du sagst, ich glaube, man darf bei diesem Ganzen nicht vergessen, dass man da im Prinzip eigentlich ein Symptom bekämpft. Und zwar ein gewisses irgendwie Abhängigkeitssymptom von Jugendlichen oder ein, vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar ein, wir haben da eine Generation, wo wir feststellen, dass sie weniger glücklich sind, wo wir feststellen, die haben vielleicht weniger Bock zu arbeiten, whatever, was da alles so ein bisschen an Studienlage irgendwie so da ist. Und vielleicht kümmern, ist das nur ein Aspekt davon, aber eigentlich müssten wir vielleicht gucken, dass wir genug Therapeuten finden oder so. Keine Ahnung, ne? Also nach dem Motto, dass Social Media ist quasi gar nicht das große Problem, sondern eher, dass die Leute sich da reinflüchten und nicht mehr rauskommen, weil sie keine gute Beratung im Alltag haben und wir brauchen eigentlich eher personalisierte Therapieformen oder so und das, damit die Leute lernen, selber damit selber gut umzugehen, das können wir Eltern nicht mehr überlassen, alleine und so. Whatever. Ich glaube, du kannst in ganz viele Richtungen strecken und ich bin mal gespannt, was nachher quasi dann da so ein bisschen die Ergebnisse sein werden und auf wie die Tech-Firmen sich verhalten werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, was man halt auch nicht außer Acht lassen darf, ist so eine kulturelle Anpassung an das Thema. Ich meine, gibt den Menschen auch erstmal ein bisschen Zeit, um quasi auch zu checken, oh, vielleicht ist es, ne, wie in Schule, vielleicht ist es ja ganz smart, Smartphones während der Schulzeit nicht zu erlauben, als Institution Schule. Oder vielleicht, ne, und das hörst du ja auch bei Eltern ganz häufig, diese Debatte so nach dem Motto, wollen wir uns nicht da so ein bisschen synchronisieren, ne? So nach dem Motto, ab welchem Alter wollen wir unseren Kindern denn allen das Smartphone dann schenken? Ne?
Neues aus der WhatsApp-Community der Straße, ich sehe schon.
Naja, das ist seit Jahren dieses Thema. Ne? Und ich glaube, auch da findet ja so eine Anpassung statt auf kultureller Ebene, dass man sagt, hey, wir als Schulgemeinschaft, wir als Elterngruppe sagen das vielleicht. Ne? Und die Frage ist halt auch bei den solchen Themen, so ist es halt, muss man da halt direkt quasi von ganz oben herab sagen, hier, so ist das jetzt zu handeln, oder können sich da nicht auch so, sagen wir, auf lokaler Ebene so Maßnahmen entwickeln, wo man sagt, hey, eigentlich war es voll cool, hier ist, könnt ihr euch alle abgucken, ab jetzt so, macht das auf Schulebene und dann Nachmittagsbetreuung und hier iOS stellt einfach alle diese Zeitschalter für Kinder ein und fertig. So, cool, habe ich jetzt gelernt, machen jetzt alle, es ist die neue Norm und da haben sie das Problem genauso in Anführungszeichen gelöst. Vielleicht kriegen die Leute auch selbst gelöst, das ist halt nur eine andere Überlegung, ne? Muss man das von Top-Down direkt vorgeben.
Ist die Frage, wie lange man Leuten Zeit gibt, so, ne? Ich habe das,
genau.
Ganz makabres Beispiel vielleicht zum Abschluss noch. Ich habe letztens mal mit einer Freundin gesprochen, die in der, sozusagen, die arbeitet nicht in einem Mutter-Kind-Haus, aber quasi, die unterstützen Frauen in der Situation, die sind alleinerziehend im Zweifel und haben quasi Probleme, ihr Leben in den Griff zu kriegen, sozusagen. Wie heißt es denn, bin ich dumm? Also wie beim Jugendamt sozusagen, ne, bevor dein Kind weggenommen
Sozialarbeiter
ist.
Sozialarbeiter oder?
Ja, genau, also sie ist Sozialarbeiterin. Sie ist Sozialarbeiterin sozusagen. Ich vergesse nur gerade, wie die Institution quasi heißt. Es ist quasi immer so eine Mischung aus Frauenhaus und Erziehungshilfe in irgendeiner Form. Das heißt, wenn du, ne, so, bevor die Straße mit den Kindern auf der Straße liegen, so. Und die haben jetzt auch ein Beispiel erzählt von einer Frau, die quasi ihrer 5 Monate alten Tochter sozusagen nicht gerecht wird, weil sie es nicht hinkriegt, mit ihr zu sprechen und ihr quasi sozusagen ein bisschen Sprache und Gefühle vorenthält, weil sie selber so Themen sozusagen hat. Nicht, weil sie eine böse Person ist, sondern weil sie einfach das nicht hinkriegt sozusagen.
Ja,
und da habe ich mir auch die Frage gestellt, wie lang kannst du dir das quasi angucken, also als, sag ich mal, als Externe, also als sozusagen Sozialarbeiterin, und ab wann musst du quasi eigentlich handeln zum Wohle des Kindes? Weil man kann das mal bestimmt 2-3 Monate, selbst in dem Alter, wo es super wichtig ist mit der Sprache, kannst du das mal verkraften. So, wir alle hatten irgendwelche Phasen wahrscheinlich in unserer Kindheit, wo Eltern auch mal nicht perfekt waren in irgendeiner Form. So. Und trotzdem ist dann, das ist nämlich die Parallele, die ich jetzt gerade zum Thema ziehen will, ist, wie lange kannst du als Gesellschaft oder als Staat oder auch als Sozialarbeiterin dir quasi angucken, wenn du weißt, da passieren halt gerade Dinge, die alles andere als optimal sind Und im Prinzip haben wir die Möglichkeiten einzugreifen. Ab wann haben wir sozusagen die Pflicht einzugreifen, um die Personen vor sich selbst oder die eher die Menschen, die in der also für die man verantwortlich ist, sozusagen zu schützen, weil sie es selber nicht hinkriegen. Wenn die Eltern alle versagen und die 16-Jährigen alle quasi zu dumm sind, irgendwie ihre Handys ordentlich zu benutzen, ab wann hast du quasi als irgendwie übergeordnete Instanz, ob es jetzt Schule oder Staat ist, die Pflicht da sozusagen einzugreifen? Und das ist halt total schwer zu sagen, weil es halt immer super individuell ist, weil du eigentlich die Einzelfälle angucken musst. Und deswegen bin ich, ja, ich bin einfach, um ein Fazit zu ziehen, froh darüber, dass es quasi einen Erfahrungsbericht einfach geben wird in ein paar Jahren. Und das finde ich einfach spannend für meinen Pedderunterricht. Das ist guter Einstieg,
gute
Sachen. Ja, finde ich irgendwie ganz gut.
Das stimmt.
Judy! Dann machen wir es Judy und genau, Willi macht schon die zweite Kerze an für den Adventskranz und nächste Folge wird die letzte vor Weihnachten, glaube ich, sein. Obwohl, vielleicht gucken wir auf Weihnachten nochmal, gucken wir mal, wann wir in die Weihnachtsferien quasi gehen. Aber es geht mit großen Schritten zu. Ich freue mich.
Genau. Peace out.
Eternal.